Ich habe mal Bruce Springsteen live gesehen. Mhm. Und das ist ein ähnliches Ding. Und ich meine, Bruce Springsteen ist einfach fucking alt. Und der Mann ist, das ist der Wahnsinn. Mhm. 3 Stunden lang.
Ja.
Aber mit einer, also wirklich mit der Kraft, mit der der darin ist und wie einen das kickt. Wir haben am Ende, nach 3 Stunden kommt er dann nach der 3. Zugabe alleine auf die Bühne und setzt sich ans Klavier und spielt nochmal Thunder Road. Und wer da nicht heult, hat kein Herz. Also ich habe heult in diesem, weil das einfach so, solche Musiker und Musikerinnen, das, da steckt eine Leidenschaft drin, die hat mit Können nichts zu tun. Und das, die Können ist überhaupt keine Frage.
Ja.
Aber das kriegt mich.
Ja.
Und das, da verknall ich mich. Also in diese Energie und in das, was da passiert.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode.
Mein Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Janine Michaelsen. Janine kommt 1981 in Troisdorf zur Welt und wächst im Siebengebirge auf. Nach dem Abi geht's nach Hamburg, wo sie an der Bühnenfachschule als Darstellerin mit Auszeichnung abschließt. Danach ist sie mal im Fernsehen, mal auf der Bühne zu sehen, meist als Musical-Darstellerin, etwa in der Hauptrolle von Westerland im Delphi-Showpalast in Hamburg. Ab 2008 ist sie Gastgeberin im Internetformat Ehrensenf. Von 2011 bis 2013 übernimmt sie auf Arte das Wissensmagazin Genius. Ist das so korrekt ausgesprochen?
Xenius,
auch gut. Parallel ist sie Teil des Moderatorenteams von Login auf ZDF Info. Dort unternimmt sie auch Sport Extreme, wo sie nicht nur ExtremsportathletInnen interviewt, sondern die Sportarten auch ausprobiert. Seit 2012 moderiert sie Joko gegen Klaas, das Duell um die Welt. Und längst nicht nur diese Spektakel, sondern allerhand weitere größere und kleinere Formate, mal im TV, mal im Netz, mal einmalig, mal einige Jahre lang. Auch im Radio ist sie zu hören und führt bei 1 Live von 2013 bis 2015 zusammen mit Simon Beek alle 4 Wochen durch die Nachmittagssendung. Und weil sich nicht nur mittelalte weiße Männer in Podcasts unterhalten können, sondern auch mal mittelalte weiße Frauen, gibt es auch mit Janine einen Podcast, und zwar Keine 2 Männer, den sie seit September 2021 mit der Autorin Mariella Trippke veranstaltet. Und jetzt freue ich mich, dass Janine sich die Zeit genommen hat, um uns über den Soundtrack ihres Lebens aufzuklären. Hallo Janine.
Hallo. Wow, das war wirklich. Das war schon ein Text.
Ja, bei dir kommt einiges zusammen.
Ich erinnerte mich nur, stimmt, oh Gott, das ist ja auch mal, oh Gott, stimmt, das ist Xenius, Jesus, das ist wirklich lange her.
Ja, aber
lange im Wohnmobil durch kleine und große Städte Deutschland und Frankreichs gereist, um dem Wissen auf den Grund zu gehen.
Aber Janine, ich meine, du bist jetzt hier zu Gast im Podcast und ich würde sagen, wir bleiben mal direkt bei eurem Podcast, Keine 2 Männer.
Bei unserem, okay.
Bei eurem, genau.
Ja.
Und den machst du mit Mariella Trippke und die ist ja die hinreißende Ehefrau von Ingo Dunott.
Das ist richtig.
Dem Sänger der Dunotts.
Ja, das ist korrekt.
Und der hat nicht nur das Logo für euren Podcast gezeichnet, sondern du hast in der bis dato aktuellen Episode verraten, dass du Ingo schon viel länger kennst als Mariella.
Ich kenne Ingo tatsächlich viele Jahre sogar länger als Mariella, wobei man kennen ja immer so ein bisschen, also da in Anführungsstriche setzt, wir trafen uns viele Jahre vorher und weil wir uns im Rahmen vor allen Dingen meiner Radiotätigkeit gerne bei der 1Live Krone wieder getroffen haben, in unterschiedlichsten Zuständen, aber immer mit großer Freude. Aber Ingo habe ich tatsächlich mit den Dunotts zusammen interviewt für ein Musikmagazin, das ich damals gemacht habe, fürs Mixtape hieß das.
Genau, auf TikTV.
Und da waren die Dunotts, war ich mit denen in Ibbenbüren Minigolf spielen. So,
ja.
Daher kenne ich Ingo. Dann kam irgendwann Mariella noch dazu, aber Ingo war first.
Wie hast du denn dann Mariella kennengelernt und wie hat sich das dann ergeben, dass ihr beiden einen Podcast macht?
Tatsächlich völlig unabhängig voneinander haben wir uns kennengelernt. Also es gab Ingo und dann unsere eine Freundin, eine gemeinsame Freundin von Mariella und mir hat irgendwann so einen Abend veranstaltet, wo sie sagte, ah, wisst ihr was, ich kenne so viele coole Frauen, ich fände es eigentlich ganz gut, wenn wir uns alle mal treffen. Also wie so eine private kleine Netzwerkveranstaltung, aber wir reden über 6 Frauen, ne? Das war jetzt nicht, wir haben keinen Raum gemietet oder so, es war bei ihr zu Hause, wir haben gekocht und wir waren 6 Frauen, die wir uns untereinander tatsächlich fast alle nicht kannten, außer unsere gemeinsame Freundin so als Dreh- und Angelpunkt hatten. Und da haben Mariella und ich uns getroffen und als der Abend zu Ende ging, hatten wir so einen teilgemeinsamen Heimweg und Mariella sagte den fatalen Satz, ja, oder noch einen Absacker. So, und der Rest ist Geschichte. Die Idee zum Podcast kam viel, viel später und das ist jetzt bestimmt schon 3-4 Jahre bestimmt her, dass wir uns da kennengelernt haben. Podcast-Idee, die kam irgendwann im letzten Jahr und ja, eigentlich auch aus so einer, es machen doch irgendwie alle einen Podcast, aber irgendwie so Frauen, einfach nur Frauen miteinander, die einfach auch nur über Stuff reden, ohne dass es immer einen Grund geben muss, warum man uns zuhört. Was ist euer Thema? Was ist denn, ich denke, andere Leute unterhalten sich wirklich wortwörtlich drüber, wo sie ihren Kaffee kaufen und was ihnen letzte Woche aus der Hand gefallen ist. Bloß weil die einen Penis haben, ist das ja nicht mehr wert, als wenn wir uns über so einen Quatsch unterhalten. Natürlich kommt man manchmal um so politische Themen gar nicht drum rum. Und will man auch gar nicht, weil dafür haben wir dann doch irgendwie auch den Wunsch, uns mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen. Aber ja, viele Jahre später. Und das Gute daran ist, wenn eine vielbeschäftigte, sehr gute Autorin und eine Frau, die auch schreibt, ich, sich zusammentun, dass einem so Sachen wie Titel und so, das fällt einem manchmal dann irgendwie ganz gut leicht, weil man sehr gut Ping-Pong kann.
Ja.
Und fertig war der Podcast. Podcast, wollte ich sagen. Als Sprecherin eines Podcasts.
Alles gut, alles gut. Du bist 1981 geboren worden, und zwar kurz vor Heiligabend in Troisdorf. Also Troisdorf geschrieben, aber man spricht es Troisdorf, man spricht das I nicht.
Richtig.
Und für manche ist es ja nur die bevölkerungsreichste Stadt im Rhein-Sieg-Kreis.
Wirklich?
Für andere aber eine der wichtigsten Städte der deutschen Indie-Musikszene. Denn das
Troisdorf?
Denn das liegt an dem 2017 leider verstorbenen Musiker, Labelmacher und Studiobetreiber Guido Lukas. Der hat
in Troisdorf?
Der hat in Troisdorf das Blackbox-Studio betrieben und das Label Blue Noise Records und über das eben Bands wie Ulme und Blackmail und Gene Pool und Scumbucket und Urlaub in Polen und Harmful veröffentlicht haben. Also so viele deutsche, oft Noise-Rock-Bands tatsächlich. Ja. Er gilt halt, also Guido Lukas gilt so ein bisschen als der deutsche Steve Albini. Steve Albini ist Steve ja Albini so in Chicago sitzend, der hat auch die In Utero von Nirvana aufgenommen und so. Also Steve Albini ist so ein Studio-Nerd und Guido Lukas ist das deutsche Pendant. Entschuldigung, dass wir direkt so tief in so eine Nerdsphäre einsteigen.
Schock, dass es in Troisdorf war.
Aber genau, hat irgendwas von diesem Troisdorf-Ding je dein Leben lang?
Nein, Gott. Kann ich sofort sagen, nein.
Dann haken wir das hiermit ab. Aber das ist, daher kenne ich tatsächlich den Ort Troisdorf, weil ich das eben.
Ja, aber Noise Rock muss man dafür dann auch kennen. Deswegen kennen so wenig Leute, die ich kenne, Troisdorf. Nein, ich bin da tatsächlich wirklich nur geboren und noch in den Kindergarten gegangen. Und dann zum Glück nicht mehr.
Ja.
Sagen wir mal so.
Dann bist du weiter ins Siebengebirge.
Siebengebirge, richtig, ja. Ja, war's schön.
Ich habe mich sehr darüber gefreut, als ich herausgefunden habe, dass eine deiner ersten musikalischen Leidenschaften, und die haben wir gemein, sind, und ich wundere mich auch ein bisschen, dass dieser Name bisher in diesem Podcast noch nie gefallen ist.
David Hasselhoff.
Und David Hasselhoff.
Ja. Wie war das? Wirklich noch nicht gefallen?
Nee. Wie war das damals mit dir und David?
Du, es war leider nicht genug mit mir und David, zumindest wenn es nach David geht. Also ich hätte das, ich war acht oder neun. Es war mein erstes Konzert. Meine Mutter hat...
Du warst sogar...
Jawohl.
Ich bin neidisch.
Ich war in der Kölner Sporthalle mit meiner Mutter auf einem David Hasselhoff-Konzert, weil ich natürlich sehr klein war mit 9. Ich bin heute noch nicht groß, aber damals sehr klein, hat meine Mutter mich, und ich glaube, das ist ein Akt sehr großer mütterlicher Liebe gewesen, habe ich die komplette Zeit entweder auf der einen oder auf der anderen Hüfte getragen. Mhm. Auf den Schultern ging, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob sie jemals wieder aufrecht gelaufen ist danach. Ich war nicht leicht. Aber ich habe wirklich vorne, wie man das kennt, in der Crowd stand ich und David Hasselhoff war auf der Bühne. Kit war mit auf der Bühne.
Boah.
Und als das Konzert zu Ende war, ich erinnere mich sehr gut daran, und das Licht ging an, habe ich wahnsinnig krass drauf gepocht, dass wir uns beeilen beim Rauskommen, weil vielleicht sehen wir den noch,
ja,
wenn er abfährt. Und meine Mutter erklärte mir schon, nee, das ist schon längst, der ist schon längst weg. Und ich weiß, das kann doch nicht sein, wie weit wir laufen müssen, bis wir raus sind. Da, so weit muss der nicht laufen. Und das hat sie mir dann erklärt. Und dann war es erstmal wirklich traurig. Aber das war toll. Also ich war ein riesengroßer Fan. Ja. Ich hatte Kassetten.
Ja.
Ich konnte jeden Song auswendig. Ich habe mit dieser Musik Englisch gelernt oder zumindest das, von dem ich dachte, dass es Englisch ist.
Ja.
Hookie Lookie for Freedom.
Ja.
Das war meine erste Interpretation des Mauerfall-bringenden Dauerschlagers.
Ja.
Aber ich habe mich rangeteilt. Ich habe irgendwann, er hat mal einen Song für seine erste Tochter geschrieben, Taylor Ann. Und ich hatte mit 9, 10 ist es ja noch nicht so eine romantische Liebe, sondern es ist ja eher so eine väterliche, also so eine Tochter zu Vater Liebe.
Die habe ich auch, ich habe die auch gespürt.
Ja. Und ich hatte mir immer sehr auch ausgemalt, wie das wäre, wenn er mein Vater wäre. Und habe diesen Song mich rauf und runter. Und mit Mitte 20 in meiner WG in Hamburg hat meine Mitbewohnerin Jule damals weil diesen Song gab es nirgendwo. Es gab ihn nicht zu finden. Man konnte ihn nicht kaufen, man konnte ihn irgendwo runterladen. Ich habe ihn nicht gefunden. Und meine Freundin und Mitbewohnerin Jule hat ihn gefunden, hat ihn auf CD gebrannt und hat ihn mir geschenkt. Und ich habe wirklich geweint vor Glück. Ich stand in der Küche und mir kamen die Tränen. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, bist du kaputt? Such dir einen Therapeuten oder eine Therapeutin, die dir weiterhilft. Daddy-Issues, Spaß. Aber es hat mich sehr berührt und geprägt. Dann hat er allerdings irgendwann ein Buch rausgebracht, so ein Fotobuch.
Ja, da stand noch groß präsentiert von RTL Plus oder irgend sowas drauf. Ja.
Genau, und in diesem Buch gab es ein Foto von ihm auf einer Seite in seinem Safari-Raum. Und da waren so jede Menge Felle und Köpfe von Tieren und so Elefantenfüße.
Ja.
Und in dem Moment ist meine Liebe gestorben.
Oh nein.
Es war wirklich von dem Moment an vorbei. Ich konnte das nicht mehr. Und ich habe das wirklich dann verachtet.
Ja.
Und erst viel, viel später, aber auch nicht so ironisch, ich meine das schon ernst. Ich habe das mit viel Liebe für das, was es mir damals Gutes getan hat, zurück in mein Leben geholt. Der Cheeseburger hat mir auch wehgetan. War auch ein bisschen mein besoffener Vater, der auf dem Boden lag.
Es gab ja dann auch eine Weile immer regelmäßig Poster von ihm in der Bravo. Mhm. Und es gab eins, wo er dann, ja, nackt.
Natürlich.
Aber er ist ja auch sehr behaart. Und dann hatte der so kleine
Hunden.
Ja, mit den kleinen Puppys. Und er hatte so einen kleinen Puppy vor seinem Gemächt. Ja,
ja, wie? Ja, hast du gehört? Aber das ist doch auch wirklich, das ist doch Sexual Harassment. Ist das nicht das schon, Sodomie? Wenn man sich so ein kleines, also es waren diese niedlichen Faltenhunde.
Ja, ich glaube auch.
Das sind nicht süße Hunde.
Ja.
Ja, das an dem Bild war viel falsch. Ich fände es super spannend, heute mal rauszufinden, ob das eins von diesen Dingen ist, wo jetzt beispielsweise heute auch so Miley Cyrus und Justin Biebers gebrochen von ihrer Zeit beim Disney Club erzählen und sagen, was ihnen alles angetan wurde, also wie furchtbar Leute mit ihnen einfach umgegangen sind. Ob das auch
ob
so ein
Ding die Puppies jetzt erzählen würden, was der David ihnen angetan hat.
Die traumatisierten Puppies, ob die jetzt kommen und sagen, was a bad night.
Aber wie hast
I can still feel it.
Wie hast du vorhin nochmal I've been looking for freedom ausgesprochen?
Okay, looking for freedom.
Ja, das ist ja für unsere Generation, also so, ich bin ja 2 Jahre älter als du, aber das ist ja für unsere Generation meines Erachtens so der erste Kontakt für viele mit der englischen Sprache gewesen, weil wir hatten ja früher in der Grundschule diese Poesiealben und da wurde ja dann oft auch nach der liebsten Musik gefragt und nach dem liebsten Song und dann haben wir natürlich versucht in dem Englisch, was wir nicht konnten, I've been looking for freedom und das ist ja schon ein langer Titel, dann dahin zu schreiben. Mhm. Ja. Und deshalb war das zum Beispiel bei mir tatsächlich, wir haben mit dem Englisch-Leistungskurs beim Abitur diesen Song gewählt, weil er für uns der erste Kontakt mit der englischen Sprache war.
Ich dachte gerade, der hat eine Klausur geschrieben.
Und dann habe ich so Transparente hochgehalten mit so Versionen, wie wir diesen Song versucht hatten zu schreiben damals und habe da noch einen kleinen Beitrag zu gehalten.
Ja, ja, da kann man auch wirklich, da kann man sprachwissenschaftlich ganz schön viel rausholen aus dem Song.
Ja.
Ja, hast du seine schreckliche David Sings America Platte? Warum weiß ich so? Hast du die mal gehört?
Nee, ist das diese letzte, die er rausgebracht hat, wo er tatsächlich richtig Songs richtig guter Bands gecovert hat?
Nee, hat er so Classics also so David Sings America, also ein patriotisches Album von einem Künstler, der in seinem eigenen Land nur verlacht und der hat das einzige Land auf der Welt. Weswegen, glaube ich, auch die Amis so ein bisschen auf uns herabgucken, weil wir David das noch so feiern. Das ist tatsächlich, es gab ein wunderschönes, kurzer inhaltlicher Sprung, es gab ein wunderschönes meiner Meinung nach ist Wheels einer der furchtbarsten Foo Fighters-Songs, den es jemals gab. Mhm. Dave Grohl hat irgendwann mal ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, dass Dave Grohl, den ich noch mehr verehre als David Hasselhoff übrigens, aber interessant, dass sie beide irgendwas mit Dave heißen, hat irgendwann gesagt, dass Wheels das einzige Land, dass er das leider auch gar nicht so geil findet, das einzige Land auf der Welt, in dem es funktioniert, ist fucking Deutschland. Und du denkst dir, was ist denn nicht mit uns? Ja. Was stimmt denn nicht mit uns?
Aber ich dachte, er hätte Wheels geschrieben, weil er großer Tom Petty-Fan ist und das Wheels ist eigentlich ein totaler Tom Petty-Song, wenn man so möchte.
Die Amis fanden es scheiße, die Deutschen fanden es geil. Ich mag den Song auch nicht so wahnsinnig.
Ja.
Bloß weil man an Tom Petty denkt, während man den Song schreibt, heißt es noch lange nicht, dass das ein Song wird, der irgendwas mit Tom Petty-Sounds zu tun hat.
Aber ich will natürlich nicht so weit vorgreifen und wir müssen nachher auf jeden Fall über Dave Grohl sprechen. Da werden wir auch drüber sprechen. Aber jetzt noch nicht.
Nee, jetzt sind wir noch bei David.
Erstmal über die Blockflöte sprechen.
Oh Gott, ja.
Denn die Blockflöte tatsächlich ein Phänomen, was im Gegensatz zu David Hasselhoff in diesem Podcast schon wesentlich öfter besprochen wurde.
Why?
Ich habe mit Nils Bokelberg die Theorie aufgestellt, dass das vielleicht auch so ein tief verwurzeltes Allmann-Ding ist und dass Allmann-Eltern ihre Kinder immer an die Blockflöte, also du hast auf jeden Fall auch die Blockflöte gespielt.
Ich bin froh, dass ich es nicht fallisch interpretiert habe.
Und ich frage mich auf jeden Fall, ob du,
ich hab's gehasst.
Ob das gezwungenermaßen war oder wait for it, du Bock auf Block hattest.
Wow, ich hatte keinen Bock auf Block. Nee, das war so ein bisschen, ich glaube, in meinem Fall war es eher so, und das könnte ein sehr deutsches Ding sein tatsächlich, war es eher so die Einfallslosigkeit meiner Eltern. Mhm. Die haben halt gedacht, naja, das Kind möchte irgendwas mit Musik machen. Es gibt zwei Optionen, Xylophon oder Blockflöte. Das sind die beiden Instrumente, die es gibt auf der Welt.
Ja.
So, Triangel, weiß ich nicht. Und dann haben die mir einfach so klassisch in der musikalischen Früherziehung, bekommst du aber, glaube ich, auch nicht so viel Auswahlmöglichkeit.
Ja, wahrscheinlich nicht mehr.
Und dann haben wir ja diese Blockflöte bemüht und ich fand es wirklich, also es ist für mich, also es ist ein tolles Flöte, ist ein tolles Instrument, ne? Mhm. Flötisten und Flötistinnen auf der Welt zaubern mit diesem Ding. Ich habe das nicht getan. Ich hatte auch keine große, das war auch einfach nur eine fucking Blockflöte. Das war jetzt auch nicht so eine schöne Altflöte oder was weiß ich, sondern das war einfach nur so eine kleine, hutzlige Blockflöte. Und ich weiß, selbst meine Tochter hat in ihrer Grundschule als einzig angebotenes Musikinstrument die Blockflöte gekriegt. Und ich habe mich wirklich geschämt und dachte, ich kann die Musik vorenthalten oder ich lasse diese Blockflötengeschichte machen. Ich habe auch diese Blockflötenkiste gemacht und ich fand es war so ein bisschen, glaube ich, auch so ein, lass mal gucken, ob du dabei bleibst. Mhm. Also diese komische Idee von Eltern, dass wenn die Kinder lang genug was machen, was sie scheiße finden, dass sie dann, wenn sie was Neues machen, da automatisch dabei bleiben. Aber Blockflöte, ich musste dann auch an Weihnachten immer vorspielen. Und eines Jahres an Weihnachten habe ich mich auf die Couch gelegt. Und ich habe das wirklich nicht gewollt, aber aus Versehen ist die Blockflöte über meinem Knie zerbrochen. Und dann war ich die Blockflöte los. Und habe im nächsten Jahr anfangen dürfen, Klavier zu spielen. Das Instrument, das ich eigentlich immer spielen wollte.
Eben, das. Und da warst du, schon was älter. Mhm. Und hast du das lange durchgehalten?
Mhm. Ja, doch. Ich habe ein paar Jahre.
Ja.
Ich habe ein paar Jahre Klavier gespielt. Also Klavierunterricht gehabt. Ja. So. Und ich bin auch echt ganz froh. Ich weiß, ich bin heute, ich muss mich echt so ein bisschen ranfuchsen. Ich kann Noten lesen, also ich kann noch so vom Blatt spielen. Ich weiß nichts mehr auswendig, aber was ich so ein bisschen schade finde, ist die Art und Weise, wie ich Musik gelernt habe oder wie ich mit Musik, mit dem Machen von Musik zusammengekommen bin, war es immer in der Repetition von bereits vorhandener Musik, was ja toll ist, weil man daran ganz viel lernt. Was ich total gerne, glaube ich, gelernt hätte, ohne zu wissen, dass ich es gerne gelernt hätte, wäre einfach so ein, das kann man viel später erst in der Musiktheorie, wie man Musik baut selber, ne? Was miteinander funktioniert und warum Dinge so klingen, wie die klingen, anstatt einfach nur so simpel irgendwas nachzubauen. Das war dann noch eher so im Gesang, das war so das Instrument, das ist am flexibelsten zu bedienen.
Ja.
Damit habe ich viel rumexperimentiert, mit dem Klavier tatsächlich gar nicht. Finde ich bis heute ein bisschen schade, weil da entsteht ja quasi dann was Neues. Also es ist super schön, wenn jemand die Mondscheinsonate spielen kann, ist richtig schön, aber wenn sich jemand hinsetzt und irgendwie anfängt, irgendwo rumzubasteln und irgendwas zu machen und da entsteht was Neues draus, ist natürlich ein viel schönerer Moment. Plus es gibt viele Menschen auf der Welt, die viel besser die Mondscheinsonate spielen können, als ich es jemals können werde. Insofern, why bother?
Aber du hast ja dann eh parallel irgendwann angefangen, das Multitalent, dem das du bist, auch zu singen.
Sehr früh, ja.
Und zwar mit 9 Jahren, ja. Und damit auch pünktlich dann zu Beginn der 90er. Und zwar im Chor, 10 Jahre lang, mit Wettbewerben und Konzertreisen und allem Pipapo.
Ja, ja.
Wie bist du zum Chor gekommen? Und wie war das dann über die Schule oder was?
Tatsächlich in meiner Schule, als ich in die 5. Klasse gewechselt bin, wurde das neu eingeführt, denn es kamen ein neues Lehrerpaar an die Schule. Sie aus Moskau, er aus Kiew, ein verheiratetes Lehrerpärchen, die Musik als einziges Fach hatten, was eigentlich ja an deutschen Schulen nicht geht, weil normalerweise kommst du immer mit 2 Fächern. Die hatten aber nur Musik und gleichzeitig Chor. Und das war jetzt nicht so ein Schulchor, wie man so denkt, wie so ein Schulchor ist, wo so gelangweilte, kaugummikauende Kinder stehen und sagen, ja, dann singen wir jetzt halt nochmal mach hoch die Tür, das Tor mach weit oder so. Sondern die beiden waren richtig ambitioniert, die waren auch super jung. Ja. Die waren Mitte 30, also Anfang Mitte 30. Sie war, glaube ich, 32, als sie bei uns an der Schule waren. Das war für uns natürlich uralt, eine uralte Frau, aber sie war natürlich eine wahnsinnig junge Frau.
Ja.
Und die hatten so viel Bock und die wollten diesen Chor aufbauen, aber halt auch so ein bisschen nach russischen Standards, ne? Mhm. Also wir mussten vorsingen, einzeln, um mit mal gucken. Also wir waren alle natürlich noch sehr klein, jeder durfte kommen, aber und die haben uns echt getriezt. Mhm. Die wollten, dass das gut ist und die wollten, dass wir, also wir haben 2 bis 3 Mal die Woche 2,5 Stunden geprobt. Das war schon echt nicht so, ja, Freitag 6. Stunde treffen wir uns alle mal zum Chor und dann machen wir mal so das mit.
Das eine ganze Menge für
es war toll.
Kleine also, Grundschüler.
Ah, ja, also 5. Klasse, wir, ach so, die Jüngsten, 15, genau, die Jüngsten von, ja gut, die Jüngsten von uns, wir waren 9.
Ja.
Und dann konnten wir tatsächlich bis zur 10. Klasse, weil dann natürlich auch da fängt dann bei den Jungs auch in der 6, 7, 8 irgendwann die Schwierigkeit mit der Stimmbruchsituation an. Deswegen waren wir eigentlich oftmals natürlich sehr Mädchen- und Frauen dominiert, also Mädchen in dem Alter, und wenig Jungs. Mhm. Und weil diese Wettbewerbe ähnlich wie bei anderen auch altersmäßig kategorisiert sind, mussten die irgendwann einen Kammerchor dazu holen. Das heißt, die Älteren von uns sind in den Kammerchor gegangen, weil wir in kleineren Formationen andere Wettbewerbe singen konnten. Wir haben eine Konzertreise durch Russland gemacht in 3 Wochen. Wir durften im Kreml singen. Also wir haben in der Kremlkirche gesungen, wo man noch nicht mal sprechen darf. Das war schon wirklich abgefahren. Ja. Also das hatte nichts mit einem, das war kein, nicht einfach nur so ein Hobby, sondern das hat wirklich unglaublich viel Freude gemacht.
Aber dann müsstet ihr ja theoretisch bestimmten Qualitätsstandards schon entsprochen haben, sonst wäre es doch gar nicht zu den Wettbewerben und der Konzertreise gekommen, oder? Also ihr wart doch dann anscheinend
Wir waren richtig gut. Ja. Wir waren richtig gut. Es war zu dem Zeitpunkt auch so, also man denkt das ja immer nicht, aber es gibt einfach wirklich viele Chöre, also viele auch junge Chöre.
Ja.
Und richtig gute, wahnsinnig gute, auch in Deutschen, wahnsinnig gute deutsche Chöre. Aber es gibt auch deutsche Meisterschaften im Chorsingen. Wir waren bei den deutschen Meisterschaften. Es gibt europäische Meisterschaften. Wir waren regelmäßig an so einem riesengroßen internationalen Chorwettbewerb in Brüssel. Brüssel? Nee, aber irgendwo in Belgien. Es war nicht Brüssel, aber es war irgendwas anderes. Teilgenommen, wo wirklich, also wo du dann in aktuell undenkbar, aber in Hallen mit tausenden Schülern und Schülerinnen reinkommst, die dann alle, die erkennst du alle nur an ihren unterschiedlichen Outfits, weil man natürlich im Chor irgendwie auch so eine Union ist. Ich habe das bei denen wirklich sehr, das war sehr toll. Die haben uns Einzelunterricht gegeben. Die haben mit uns sowohl sehr klassische, auch sehr viel russische Musik gesungen, was toll ist, weil es also gerade in den klassischen Stücken einfach, die haben so eine Macht und sind aber so riesig.
Aber das heißt, du musstest so russisch singen?
Ich hab auch
ist das nicht total kompliziert?
Also
weil es ja eine Fremdsprache ist, die du ja eigentlich gar nicht beherrscht hast. Das heißt, du musstest dir das ja dann noch drauf schaffen.
Ja, aber ich meine, mit zwei russisch sprechenden Lehrern, ist das natürlich ein bisschen einfach. Nee, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, ich fand es sogar ganz toll. Also wir haben in allen möglichen Sprachen gesungen. Russisch, Französisch viel auch, Englisch. Mhm. Wir wollten natürlich auch coole Musik singen.
Natürlich.
So, und wir haben dann also so ein paar Gospels, so wie es dann unangenehm dann ist, wenn so kleine weiße Kinder dann da stehen.
Oh, happy day.
Ja, oh, happy day, ja, gut. Aber wir sind tatsächlich, wir haben uns da irgendwie einmal durch alles durch und das war toll. Wir haben Musicals aufgeführt an der Schule. Wir haben dann irgendwann zusammen mit 2 Freundinnen selber so eine kleine Musicalgruppe gegründet und dann haben wir mit 50 Kindern Grease einstudiert und haben irgendwie viermal in unserer Aula vor 400 Leuten jeweils dieses Musical aufgeführt. Und wow. Da haben unsere Chorleiter, ja. unsere beiden, tatsächlich beide mitgespielt. Also wir ja. haben die gefragt, ob ja. sie mitspielen würden. Und unser Chorleiter, der Herr Bruchin, ja. der hat diesen Ansager und diesen Engel gespielt. Und unsere Chorleiterin Frau Bruchin hat die Schuldirektorin gespielt bei Grease. Die waren zauberhaft. Die haben das alles so unterstützt, wann immer wir irgendwie auch unsere eigenen Sachen machen wollten, irgendwie musikalisch. Und an der Schule, wo ich war, gab es jetzt nicht so irre viele Möglichkeiten. Es gab jetzt keine Schulband oder so. Und ich war eh in diesem Musical-Ding so drin, seitdem ja. ich einmal Starlight Express gesehen hatte. Ich fand das richtig cool, ich hatte da Bock drauf. Und eigentlich habe ich mich die komplette Schulzeit hauptsächlich mit Musik und Singen und Tanzen beschäftigt. Ich war super beliebt. Nicht.
aber wenn ihr dann so auf Tour gegangen seid und so weiter, habt ihr dann extra Sonderurlaub von der Schule bekommen und so? Mhm. Und wurdet ihr dann unterwegs dann weiterhin unterrichtet und...
Nee, also wir sind tatsächlich, wir haben eine diese dreiwöchige Tournee in Russland gemacht und da war es, also da gehe ich mal schwer davon aus, ich weiß es nicht mehr genau, aber ja. Da hat man wahrscheinlich irgendwie so halb die Ferien genutzt und dann freundlich gesagt, ist okay. Ansonsten waren die meisten Sachen, also gerade so Konzerte und so, in den Abenden, an den Wochenenden, über lange Wochenenden, das wurde schon immer so gelegt, dass das die Schule nicht torpediert. Also wir haben keine Sondergenehmigung okay. für ja. irgendwas gekriegt. Wir haben irgendwann in der Oberstufe, da waren alle anderen richtig pissig, aber da haben wir für Chornoten bekommen. Und das waren halt für uns, die wir natürlich einfach auch schon so lange dabei waren, als wir in der 5. Klasse angefangen haben und dann ja. in der Oberstufe im Kammerchor, das waren halt 14, 15 Punkte sicher, wenn du ja. da warst. Und das fanden alle anderen natürlich richtig kacke. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du hättest auch die letzten 10 Jahre deines Lebens in diesen Chor investieren können, hättest ja. jetzt auch ja. 10 Punkte holen können.
Du hast das ja wirklich dann komplett bis zum Ende der Schule, mhm. also die ganze...
Bis zum Abi.
Ja, bis mhm. zum Abi durchgezogen. Ja. Jetzt rückblickend betrachtet, würdest du sagen, das war so okay oder würdest du sagen, ah, das war schon ganz schön viel extra Leistungsdruck, der uns TeenagerInnen da auferlegt wurde?
Nee, gar nicht. Also das war, ich wollte das ja immer machen. Da hat mich ja niemand so gezwungen. Ich hätte jederzeit aufhören können. Das hat nichts mit meiner schulischen Bildung zu tun gehabt. Das hatte kein, also außer in der Oberstufe durfte ja. ich das halt als eins der Fächer nutzen. Ja. Das war aber auch nicht so, als hätte mir das, ich habe dafür irgendein anderes Fach nicht bewertet bekommen. Also ja. das war kein... Es hatte nie, ganz im Gegenteil, es gab nie, ich hatte keine, also meine Familie ist nicht besonders musikalisch. Musik hat bei uns zu Hause, abgesehen von Berieselungen und Konfliktpotenzial, keine große Rolle gespielt. Und das war so ein Ort, da durfte das hin. Ja. So. Und das hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Auch natürlich, weil dann irgendwann... ich weiß, meine Mutter hat irgendwann mal die Anekdote erzählt, dass wir alle nicht singen können, weil unsere Eltern nicht singen können und dass meine Mutter selbst aus dem Freiwilligen Kirchenchor, in dem man dringend immer neue Leute haben wollte, rausgeflogen ist, weil es so furchtbar war und so. Und dadurch gab es irgendwie immer so diese Annahme, naja, wir sind halt keine musikalische Familie. Und, ja. Und ich hatte da so den Ort, wo ich das also irgendwie so stattfinden lasse. Ich durfte dann Soli singen, die ersten. Und das war natürlich super aufregend und toll, weil eigentlich können wir doch nicht singen und dann macht man das irgendwie trotzdem und ich konnte mich da so ausprobieren. Ich hatte einfach wahnsinnig viel Freude daran. Das hat mich nie gestresst. Ich habe auch mal bestimmt da gesessen und gesagt, ich habe keinen Bock auf Probe und dann bin ich aber nicht hingegangen, ja. aber in erster Linie hatte ich immer eine wahnsinnig große Freude und ich habe auch diese beiden, dieses LehrerInnenpaar sehr ja. geliebt. Die ja. waren einfach ganz ja. toll und die haben sich da, wir waren glaube ich für die lange Zeit deren Kinder, so, die haben sich da richtig reingeschmissen.
Mhm. Du hast aber auch dann am Ende noch in der Abi-Band ja. mitgemacht. Welche Position hast du da dann begleitet? Ja, okay, das war klar.
Ich habe gesungen in der Abi-Band mit...
Keine Blockflöte.
Ich habe keine Blockflöte gespielt. Ich habe mir mit meinem Kumpel Tobi, ja. haben wir uns den Gesangspart geteilt, weil wir natürlich nicht nur Songs gewählt haben, oder beziehungsweise, weil wir, glaube ich, beide Bock hatten, in der Abi-Band zu singen und weil es dann Songs gab, bei denen er sagte, ja, aber das singt im Original auch ein Mann. Mhm. Und Tobi und ich haben gemeinsam gesungen in der Abi-Band, die wir in dem Jahr dann quasi komplett gebaut haben. Also die gab es nur für dieses eine Jahr. Mhm. Leider, weil ich glaube, hätten wir uns früher gefunden, das hätte schon auch noch ein paar Jahre Spaß machen können. Aber wir haben ein Jahr den Schlüssel zum Bandraum gekriegt. Ich wusste erst in der 13. Klasse, dass in unserer Schule ein Bandraum gehört. Das kann doch nicht sein. Was ist denn hier los? Es gibt einen Bandraum. Hier stehen sogar Instrumente drin und wir reden nicht vom Orchester.
Ja.
Das war die Abi-Band. Don't Speak. No Doubt.
Okay.
Musste sein.
Du hast... stark. Natürlich. Passt der.
Was?
Du hast vorhin schon Grease erwähnt und du bist aber auch schon zu Schulzeiten großer Fan zum Beispiel vom Starlight Express gewesen.
Ich hab's geliebt.
Ist das so ein bisschen das, was deine Leidenschaft für Musicals entfacht hat? Also, dass du dann, also war das dafür mitverantwortlich, dass du dann irgendwann dachtest, ich möchte Musical-Darstellerin werden?
Nee, ich dachte, glaube ich, nie. Also ich dachte mal, als kleines Mädchen und als Teenagerin habe ich das so formuliert. Oh, ich möchte Musical-Darstellerin werden. Mhm. Das war irgendwie die Idee. Ich habe relativ... also Starlight Express hat mich fasziniert. Ich war 9. Ich bin da jedes Jahr aufs Neue wieder mit hingefahren. 13 Mal. Mittlerweile war ich 15 Mal da. ich fand es toll. Und ich... Das war auch wieder sowas, ne? Das hat man dann irgendwie, dann hat man sich die Rollschuhe angezogen draußen und dann ist man hat man das nachgespielt. Ich muss ein wahnsinnig nerviges Kind gewesen, weil ich ständig irgendwo singend mit irgendwelchen schrecklichen Kostümen durch die Gegend gelaufen bin. Aber es hat mich sehr fasziniert, ne? Diese Welt. Und das ist ja war so viel und Licht und groß und laut und schön und cheesy und weiß ich nicht. Ich war sehr überrascht, wie sie es geschafft haben, als ich das letzte Mal da war, bei Starlight Express das Ding mittlerweile einigermaßen sexismusfrei zu gestalten, weil es ist ein ultra sexistisches Musical. Die Männer sind die Loks und die Frauen sind die Waggons und die Frauen können nur fahren, wenn die Männer ziehen und wenn sie von ihnen gewählt werden. Und das ist richtig übel. Sie haben sich richtig Mühe gegeben. Ja. Und es ist nicht zwingend zum Besten, aber sie haben sich richtig Mühe gegeben. Nämlich hat das, ich habe das sehr geliebt und dann bin ich aber relativ schnell durch diese klassischen Musicals durch, die es gab ja damals diesen großen Webber-Rausch, Phantom und Cats. Und das hat mich irgendwie nicht gekriegt. Ich fand immer schon faszinierend die Möglichkeit, diese drei Dinge, Spiel und Gesang und Tanz zusammenzubringen, was man damit alles ausdrücken kann. Ich hatte immer schon einen großen Hang zu den lustigen Sachen. Also ich wollte immer irgendwie, so Musical-Comedy fand ich richtig gut, weil das kann, wenn man dieses Element benutzt, auch dieses Übertriebene und das Große und das Cheesige und das aber irgendwie mit einem inhaltlichen, vielleicht sogar politischen Thema so konterkariert, dann hat das einen Witz, das ist unglaublich. Ich liebe es. Und ich habe natürlich alle Disney-Filme gesehen, natürlich. Und deswegen habe ich irgendwann gedacht, ich möchte gar nicht Musical-Darstellerin werden, aber ich möchte gerne tanzen und singen und spielen, lernen weiter. Und die andere Möglichkeit ist die HDK in verschiedenen, die Hochschule der Künste in den verschiedenen Städten. Es gab noch die Folkwang in Essen. Und ich habe einfach angefangen, mich überall zu bewerben. Und weil ich aber mir nie so ganz sicher war, ob ich das überhaupt kann und ob ich überhaupt gut genug bin, habe ich die erste Zusage, die kam, sofort genommen. Ja. Und die erste Zusage kam aus Hamburg. Und das war eine Musicalschule. Und dementsprechend war dann halt so Musical-Darstellerin in dem Fall der Weg. Mir war nach Woche 1 klar, ich werde in meinem Leben kein Musical spielen. Also ich war auf 3 Auditions, weil ich das furchtbar finde, ich immer furchtbar fand, wie man einfach immer nur der Ersatz des Vorgängers oder der Vorgängerin ist. Und wie am besten alles genauso ist, wie der Mensch, der es vor einem gemacht hat. Das hat mir noch nie getaugt. Und deswegen war für mich Musical auch ganz schnell raus. Und auch die Zeit in Hamburg, das war irgendwie eine ganz gute Art, Geld zu verdienen. Aber ich wollte nie aus Suite an so ein großes Haus, weil ich das eine schreckliche Fließbandarbeit fand. Aber ich fand die Ausbildung fantastisch, weil man diese drei Dinge sehr praxisbezogen machen durfte. Es gab auch Theorie, aber man durfte einfach wahnsinnig viel singen und wahnsinnig viel tanzen und wahnsinnig viel spielen. Und das war großartig. Und ich hatte tolle Dozenten.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also du musst halt tanzen und singen und Schauspielern lernen und am Ende ist man dann so eine durchtrainierte Kampfmaschine mit Pferdelunge, oder?
Also, Pferdelunge vor allen Dingen. Na, es ist auf jeden Fall, es ist ein, wir haben schon viel trainiert, doch.
Ja.
Ja, also so anderthalb bis drei Stunden Tanztraining pro Tag und dann noch Gesang obendrauf und Schauspiel, immer so, alles immer so im anderthalb, zwei Stunden Rhythmus. Das war schon viel, aber ich fand das toll.
Ja,
aber ich mochte das so.
Ich bin ja immer wieder baff, also wenn ich halt so KünstlerInnen auf der Bühne tanzen sehe und dann trotzdem
singen?
Dabei singen.
Ist auch super anstrengend.
Und gerade eben, also Florence Welch zum Beispiel von Florence and the Machine, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass sie einfach Kilometer rennt. Barfuß über die Bühne rennt und trotzdem die ganze Zeit singt wie eine junge Göttin. Und ich frage dich als Expertin jetzt, wie lernt man sowas? Also wie kriegt man das hin, dass man noch singen kann, aber nicht komplett aus der Puste ist?
Ja, das ist Training tatsächlich. Also die, es gibt ja diesen schönen Satz, die Stimme ist ja auch nur ein Muskel, den man trainieren muss. Und das ist Kondition. Also ich war, was bei dir Florence Welch war, war bei mir tatsächlich Pink. Mhm. Pink live. Es gibt so eine Nummer, die, ich habe die nie live gesehen, aber ich habe diese Nummer quasi live on tape gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es irgendein Award war oder während ihrer Show. Die macht ja auch ganz viel so Akrobatik-Stuff. Mhm. Und die hat ein, es gibt ein Pas de deux, also ein Duett, das sie tanzt mit einem Tänzer. Und das ist super, es ist ein sehr gewalttätiger Tanz. Da geht es, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, worum es in dem Song geht, aber es ist modern, also der ganze Körper schmeißt sich in alles immer rein. Ist ja auch, die Frau ist ja auch einfach wirklich eine Maschine, dieser Körper ist ja auch einfach nur Muskel. Mhm. Und das hat so viel Aufprall, auch diese Choreografien.
Ja.
Du hörst es ihrer Stimme nicht an und die ballert dadurch, dass man echt, holy shit, es ist wirklich Training.
Ja.
Also es ist wirklich einfach sehr viel Training und bloß weil man, ohne aus der Puste zu kommen, tanzen kann, heißt das noch nicht, dass man währenddessen singen kann. Es benötigt ja auch eine bestimmte Atmung, also für auch je nachdem, was du singst. Ne? Mhm. Nicht umsonst haben oftmals auch Menschen auf der Bühne in auf diesen langen Konzerten, es gibt ja immer Backing-Vocals, weil hundertprozentig, ohne dass man es hört, das geht gar nicht. Dafür erschüttert der Körper und da kannst du noch so fit sein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber man kann es tatsächlich trainieren. Man trainiert dann sehr viel. Aber ich meine, die trainieren ja nicht umsonst. Ich meine, die Proben ja nicht umsonst vor Tour, also im Endeffekt eigentlich alle. Ich finde auch alle großen Rockbands, was die Menschen da auf der Bühne für Strecken zurücklegen, sobald sie keine Instrumente mehr haben, an die sie gefesselt sind.
Ja. Also selbst Mick Jagger noch im hohen Alter.
Ja,
ja.
Gut. Ich meine, der Mann, der besteht wahrscheinlich auch einfach, ich weiß nicht aus was.
Sehnen.
Ja, Sehnen, Reste von Heroin halten Dinge zusammen und irgendwie hat irgendwas, hat es konserviert. Nichts, don't change the system.
Aber du sagst, was Musical angeht, dass du alles studiert hast, was da Gutes existiert und führst etwa Cabaret und Chicago an, also zwei von knapp 20 Musicals aus der Feder von Komponist John Kender und Texter Fred Ebb.
Ja.
Was zeichnet denn die Werke der beiden aus, dass die für dich zu den guten Dingen gehören?
Ich mag diesen Stil sehr. Kenner und Ebb haben ja, oder diese Kenner und Ebb-Stücke haben ja meistens oder oftmals auch Bob Fosse als Choreografen und die Kombination.
Stimmt, den kenne selbst ich vom Namen her noch.
Ja. Mich hat diese Geschichte von diesem Mann hat mich so gekriegt, weil Bob Fosse war ein Tänzer in New York, der leider das große Problem hatte, dass sein in diesem sehr klassischen, in der klassischen Tanzszene der 30er, 40er Jahre gab es halt so eine ganz klare Idee davon, wie man tanzt. Mhm. Vor allen Dingen natürlich sehr ballettös und er hatte ganz schreckliche Hände und schreckliche Füße, sagte man. Also der hatte keine schöne Handspannung, so eine Handlinienführung, die beim Ballett drin ist und die Füße waren immer so ein bisschen Sichelfüße, die waren nicht so schön gestreckt. Also bei Ballerinen aller Geschlechter ist ja im besten Fall Bein und Fuß eine Linie, wenn die Zehen strecken, beziehungsweise sogar weit überstreckt.
Ja.
Und der hatte aber, wenn er das Bein gestreckt hat, so ein bisschen hat der Fuß so eine Sichel gemacht. Mhm. Dann klappte der so ein. Also ich weiß, da gibt es auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie der Begriff war, den man gesagt hat, wenn der Fuß so einknickt. Aber das ist passiert tatsächlich. Mhm. Und er stand auf dem Hohlkreuz. Es war alles so Sachen, die waren nicht cool, deswegen war der als Tänzer nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und es hat ihn krass genervt und daraufhin hat er gesagt, jetzt entwickle ich einen Tanzstil, in dem all das, was ich angeblich scheiße mache, genau das ist, worum es geht.
Ja.
Und wenn man eine Bob Fosse-Choreografie sieht, dann wird man sehen, das ist etwas, das hat man so vorher nicht gesehen und wird es so auch nirgendwo anders sehen, außer es ist natürlich kopiert oder homagiert oder was auch immer. Weil es sehr besonders ist. Die Tänzer sind immer im Hohlkreuz. Es ist immer alles irgendwie aus der Mitte raus. Die Hände sind immer gewirkend verkrampft, sind sie nicht. Ich habe mal einen Fosse-Workshop gemacht, da habe ich einen Tag lang nichts anderes gemacht, als dass man die Finger nacheinander zur Faust ballt und dann nacheinander wieder aufmacht, weil man erstmal diese Fingerspannung und diese Kontrolle in die Hände bringen muss, die Bewegung auszuführen, die der dann hinterher macht, weil das ist so absurde Drehungen in mein Handgelenk und das ist ganz kleiner, verkackter Kram.
Ja.
Ich liebe sowas, weil ich diese Geschichte so toll finde und denke, geil, da macht jemand einfach aus dem, was alle sagen, was richtig scheiße ist, denke ich, ja gut, dann mache ich da jetzt was draus und werde zu einem der erfolgreichsten Choreografen der 50er Jahre. Und der Stil ist trotzdem so, das ist so erotisch, ohne dass es jemals irgendwie vulgär ist oder so. Die Frauen sind, die werden in all diesen Musicals und auch in der Art und Weise der Umsetzung werden so gefeiert. Die weiblichen Charaktere sind so stark. Ich meine, Chicago, zwei weibliche Hauptrollen.
Ja.
In der Zeit, in der es weibliche Hauptrollen nicht ohne einen Mann gab, der ihnen erklärt hat, warum sie die Prinzessin sein dürfen, kommen zwei Gangsterinnen, zwei Mörderinnen, werden zu den Superstars einer Geschichte. Das ist an sich seiner Zeit so weit voraus. Ja. Und dazu dann mit einer so einfach großartige Musik, so wahnsinnig geladen, viele Bläser, es einfach so knallt einem um die Ohren und das habe ich wirklich sehr geliebt. Ich mag diese Frauenbilder total in diesen Shows, weil sie einfach sehr kräftig, sehr kraftvoll sind, sehr weiblich sein dürfen und trotzdem darf weiblich da auch hart sein und brutal und trotzdem, also das ist einfach, ist es so viel mehr feministisch als vieles, was danach entstand. Und das habe ich immer sehr gefeiert. Das sind so ganz sinnliche musikalische Gesamterlebnisse. Großartig.
Krass, okay.
I love it.
Vielen Dank für den Exkurs. Ich bin sehr ganz gerne. Angetan. Ich kenne mich damit nicht aus und bin auch, ich bin ziemlich ein Musical-Hasser, muss ich zugeben. Also so bei Disney-Filmen, wenn gesungen wird, dann ist immer dann denke ich, boah, muss denn immer gesungen werden? Ist fürchterlich. Oder, keine Ahnung, wir haben halt im Musikunterricht in der Schule tatsächlich auch ganz lange auf Starlight Express rumgekaut. Wirklich? Und ich denke jetzt so, auch gerade rückblickend, denke ich auch so, es gibt so viele wichtige, interessante Dinge in der Musikgeschichte. Mhm. Muss man denn so lange auf Starlight Express
rumkauen? Das verstehe ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt.
Also es mag natürlich sein, dass der Lehrer uns da irgendwas Gutes tun wollte, weil es halt zeitgenössisch war damals und vielleicht angesagt. Und man konnte natürlich dann auch mit der Klasse dann dahin fahren und sich das mal zusammen angucken. Aber
nicht, das haben wir nicht gemacht. Nee, es gibt tolle, tolle Musicals. Es gibt vor allen Dingen auch sehr tolle. Also ich würde ja jedem sofort empfehlen, bitte guckt euch Book of Mormons an. Das ist großartig. Also ich habe noch nie in meinem Leben 2,5 Stunden im Theater gesessen und nur gelacht. Das ist so böse. Ich glaube, es sind die Macher von South Park. Das geschrieben. Es ist wirklich, es geht um die Geschichte der Mormonen.
Ja.
Und die ist also wirklich lächerlich.
Das aber
dann wiederum, ne, das ist ein Thema, wo du wirklich, also du hörst dir diese Geschichte an und du kannst nur mit dem Kopf schütteln. Und dann das zu nehmen und aufzuladen mit dieser Cheesiness, die Musical haben kann, ne? Also mit diesen großen Grinsen und diesen Showhands und jede Menge Typen, die alle gleich aussehen und blond sind. Und dann versuchen die in Afrika irgendwie in Uganda zu missionieren und am Ende stehen 20 weiß gekleidete, hier diese Mormonen-Outfits, ne? Weiße, Anfang 20-jährige Dudes mit einem Seitenscheitel stehen auf der Bühne und singen Africans are African, but we are Africa. Ist einfach, es ist super böse. Es ist so lustig. Und wirklich, ich hab da drin gesessen, ich habe Tränen gelacht. Darum ging, du bist schwul, du schalt das Gefühl einfach aus.
Aber gibt es das dann hier zulande auch zu sehen?
Die waren hier auf Tour. Mhm. Die spielen tatsächlich, glaube ich, nur am Broadway. Die waren aber auf Tour.
Ja.
Und sind jetzt aktuell auch noch, die sind in Amsterdam irgendwann. Man muss sich das angucken. Also es ist großartig.
Das ist ja im Zweifel der Vorteil, ne, dass du im Ausland, also halt am Times Square oder in London dir englischsprachige Musicals anguckst, weil es dann eben halt auch so ist, wie es ist, wenn du halt einen nicht synchronisierten Film schauen würdest eben.
Ja, wobei, also ich sag mal so, Phantom der Oper auf Englisch auch kein Stück angenehmer finde ich. Cats auf Englisch, nein, danke.
Und was du wahrscheinlich auch auf Englisch oder Deutsch nicht so toll findest, sind die Musicals von Elton John, zu denen gehört unter anderem Lestat. Da, von einem Interview mit einem Vampir und Billy Elliot und so. Aber der Film war wirklich gut.
Der Film war wirklich toll, ja.
Aber du hast mich vorab informiert, dass du Elton Johns Musicals gerade nicht so toll findest. Nee. Warum?
Ich finde, das liegt auch überhaupt nicht an Elton John, ne? Also, erstmal habe ich während meiner Ausbildung 2,5 Jahre beim König der Löwen in der Saalwache gearbeitet. Ne? Das heißt, ich habe das Ding also wirklich, ich kann halt auswendig bis heute. Und ich bin kein großer Fan davon. Mir ist das ist nur die Cheesiness von Musical. Und das ist so diese, das ist, ich sehe da drin, aber auch weil ich natürlich das Metier kenne und anders kennengelernt habe, ich sehe darin das Fließband. Und diese diese konstante Performance, die immer gleich ist. Immer, jeden Abend ist sie gleich. Und das Ziel ist auch, dass sie jeden Abend gleich ist. Und dafür ist aber das, was rauskommt, wirklich eine Berieselung. Das ist beeindruckend, das ist eine wahnsinnige Leistung. Ich möchte überhaupt nicht spielen, das sind richtig harte Jobs da auf der Bühne. Aber, und es wird eine nette Geschichte erzählt. Das ist ein netter Film. Das ist ein, das kann einen vielleicht auch irgendwie berühren oder so. Aber das ist so, ich lasse dann sowas liegen. Und dann ist es die Repetition. Es darf nichts Neues entstehen. Ja. Das ist das Ding bei Musicals. Das ist dafür gemacht, dass es so bleibt. Es wird konserviert. Es gibt Menschen hinter der Bühne, deren Job ist es, darauf zu achten, dass das nicht auch nur ein Müh anders ist als gestern und auch morgen nicht. Und ich finde, ich bin bereit, diese kreative Einbahnstraße in Kauf zu nehmen, wenn das Ergebnis mich richtig vom Hocker reißt.
Ja.
Dafür reißt mich das Ergebnis nicht vom Hocker genug. Und dann finde ich es leider wirklich eine sehr, also ich würde das nicht machen wollen, weil ich, für mich die große Freude, also wirklich die riesige Freude, die beim Musikmachen oder auch beim Tanzen oder Zusammenführen dieser Dinge entsteht, ist die das, was entstehen darf. Mhm. Und am schönsten und am freiesten fühlt man sich ja immer dann, wenn man so sicher ist, dass einfach irgendwas entstehen kann.
Ja.
Und das ist immer mein Antrieb. Da kommt meine Energie bei sowas her. Und das gibt es dann nicht, deswegen bin ich da fehl am Platz. Und auch im Publikum, weil mich langweilt.
Aber dass diese kreative Einbahnstraße und dass alles so bleiben soll, wie es ist, das ist ja auch so ein bisschen ja auch eine Kritik, die man jetzt der Neuverfilmung von West Side Story vorwirft. Also Steven Spielberg hat ja... Mhm. Hat sich ja ein Kindheitstraum eigentlich erfüllt, diese Geschichte neu zu verfilmen. Mhm. Und zwar so ein bisschen so, ja, ist ihm gut gelungen, natürlich. Ich meine, es ist Steven Spielberg, aber hat eigentlich niemand gebraucht, weil das Original ja schon fantastisch ist und auch wahnsinnig viele Oscars gewonnen hat. Ich weiß, 9 Oscars oder ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein phänomenale Musical-Verfilmung. Mhm. Und das ist so ein bisschen witzlos, dass Steven Spielberg das dann jetzt nochmal quasi kopiert hat, wenn man so will. Aber wenn du es nicht gesehen hast,
dann. Aber es ist ja oftmals so, wenn man, also wie du schon sagst, ne, dann ist man irgendwann reich und erfolgreich genug, um sich zu nehmen, was man will.
Ja.
Und das ist ja bei Songs oftmals auch so, ne? Wenn Songs gecovert werden und dieses Cover aber nichts anderes als eine Kopie ist, da kann die Kopie ja noch so gut sein, es stinkt immer ab gegen das Original. Also ich war irgendwann letztens sehr schockiert, dass es Leute gibt, die glauben, To Make You Feel My Love wäre ein Adele-Song, weil es eigentlich ein Billy Joel-Song ist. Und ich diesen Song als Teenager so oft gehört habe, deswegen war ich so, nein. Aber da habe ich dann gedacht, hey, wenn ich das höre, dann verstehe ich, dass es, und eigentlich sagt es auch ganz viel, dass es wirkt wie ein eigener Song, weil obwohl sich musikalisch nicht so viel verändert, durch die Art und Weise, wie sie den singt und selber interpretiert, wird es ein neuer Song. Ja. Und dann finde ich, ist Covern super geil. Ja, also ich meine, es gibt so viel tolle Musik. Wenn die einen dazu inspiriert, damit irgendwas zu machen, umso besser. Mhm. Wenn ich einfach nur Bock habe, zu zeigen, was ich für einen großen Schwanz habe, dass ich jetzt hier in West Side Story kann ich auch mal verfilmen, habe ich nämlich auch mal Drehbuch gelesen, dann ist das richtig gut. Aber dann ist es auch nur, dann ist es halt auch nur eine Steven Spielberg-Kopie.
Steven Spielberg hat sich das zum 70. Geburtstag geschenkt.
Ja, guck, aber das heißt, das sagt doch schon so viel. Ja. Das sagt doch schon so viel, wenn du dir das selber schenkst. Ja. Ich schenke mir selbst einen Erfolg.
Ja.
Wow.
Ja, ich glaube, er hat sich bemüht, es etwas woker zu machen.
Ach so. Ist jetzt jemand schwarz? Aber, ist jemand trans? I doubt it.
Eine letzte quasi Musical-Frage. Mhm. Wirst du je wieder Lass jetzt los aus dem Disney-Film Frozen singen können, ohne ein Trauma zu durchleben?
Oh, ich habe schon sehr oft danach gesungen. Ich werde oft von den die Tochter, zwei Freundinnen von mir, die ist riesengroßer Elsa-Fan. Also aber auch dieses klassische Alter, das ist jetzt 3, 4. Aha. Mit der habe ich das sehr oft noch gesungen. Ich kann das ohne Trauma, Okay. Ich kann das ohne Trauma. Wird immer ein bisschen kalt.
Ja, ich muss dazu sagen, für Leute, die es nicht mitgekriegt haben, du hast bei Joko und Klaas, Duell um die Welt, musstest du selbst mal dran glauben und mal mitmischen bei einer dieser Wetten. Mhm. Für wessen Team?
Ich bin für beide Teams einmal gereist. Das war für Klaas.
Klaas. Und du musst, man hat dich erst in einer wunderschönen Schneeberglandschaft gesehen. War das in Norwegen?
Alles auf den Lofoten, genau. Alles auf den Lofoten.
Und da hast du den Top-Song, den Hit aus Frozen, dem Disney-Musical eben performt. Im schönen Outfit, du dann ablegen musstest, um dann
Das durfte ich ja anlassen. Ja,
genau, aber es war natürlich etwas reduzierter. Mhm. Und dann musstest du ins eiskalte Wasser tauchen.
Richtig.
Unter dem Eis durchtauchen, auftauchen.
Das war die große Schwierigkeit. Ich musste auch wieder auftauchen.
Ja, das wurde richtig dramatisch, weil du viel zu weit getaucht bist und irgendwann die Taucher dich da wegholen mussten.
Richtig, zum Glück, danke.
Und dann bist du aufgetaucht und dann musstest du diesen Song nochmal singen, und? Komplett kalt, barfuß, im Eis stehen, aus dem eisigen Wasser kommen.
Ja.
Ja.
Und klang auch richtig gut, fand ich. Ja. Ja, nee, ja, das ist tatsächlich ein Kapitel dieses Songs. Aber nö, ich kann das noch. Mhm. Also es ist ja lustigerweise, ist es meine Freundin Caroline Kebekus und ich haben diesen Song gemeinsam viele, viele, viele Male in auch den unterschiedlichsten Zuständen zum Besten gegeben. Und ich hatte gerade diese Eisgeschichte gedreht und durfte natürlich auch nicht großartig erzählen, was da passiert. Und kam auch noch nicht dazu, glaube ich. Und da sagte mir Caroline, Caroline hat auf ihrer Tour, wenn sie Stand-up spielt, am Ende immer einen Song, den sie singt. Also den sie selbst umtextet natürlich, aber eine Melodie. Ja. Hatte sie irgendwie überlegt, was mache ich denn, irgendwie neues Programm? Und schrieb mir, ich bin noch die ganze Zeit am Überlegen, was ich da mache. Und ich habe auch da gesessen und dachte, was könntest du nehmen? Und dann rief sie mich an und meinte, ich bin total bescheuert. Ich nehme Let It Go.
Ja.
Und ich dachte, es ist wirklich, wie schön dieser Song einfach unser beider Leben wirklich eine ganze Zeit lang intensiv begleitet hat und auch immer wieder aufpoppt. Ich habe jetzt zu meinem 40. Geburtstag eine Elsa-Torte geschenkt bekommen.
Oh.
Eine wunderschöne Torte mit so einer Barbie in der Mitte, die Elsa ist.
Ja.
Und wir fahren zusammen mit meinen drei Freundinnen, fahren wir nach Hamburg und gucken die Eiskönigin. So weit hat dieser Song uns gebracht, dass wir gemeinsam ein Disney-Musical gucken. Und ich mich sehr darauf freue. Ich bin völlig, völlig überzeugt davon, es wird die absolute Cheesiness-Kanone. Aber mit den Ladies und dieses Musical, das ist eine kleine Ausnahme.
Um mal von den Musicals jetzt langsam wegzukommen.
Yes.
Aber wir bleiben trotzdem quasi irgendwie noch da, denn ich glaube, dein Musicalstudium ist schon mit dafür verantwortlich, warum du so sportlich bist, wie du bist, oder?
Ich habe immer mein Leben lang viel Sport gemacht, tatsächlich. Das war bei uns ein Familiending. Da hat mein Vater großen Wert aufgelegt, dass wir immer irgendeinen Sport machen.
Okay.
Und ich habe den recht schnell durch Tanzen abgelöst, beziehungsweise recht schnell gar nicht. Ich habe relativ spät angefangen zu tanzen, sogar so mit 15. Also zu tanzen, wirklich ernsthaft zu tanzen. Also Ballett und Modern habe ich getanzt. Und also klar, von da an eigentlich immer. Wir haben immer viel trainiert.
Dann gibt es die Sendung Kurzstrecke mit Pierre M. Krause. Und mit dem sieht man dich und auch mit deinem Personal Trainer. Und, wenn der dir nicht gerade Anweisungen gibt, denen du zuhören musst, gibt es Musik, die du präferiert beim Trainieren hörst? Also gibt es so Musik, die dich dann pusht?
Nee, ich bin also, das, was wir da machen, das ist so ein kleines bisschen, ich bin eigentlich null so ein Ich-gehe-jetzt-trainieren-Typ.
Mhm.
Und die Form von Sport, die wir da machen, das ist so ein bisschen das, was halt gerade geht. Ne? Mhm. Ich bin eigentlich ein riesen Fan von Sport, der sich nicht anfühlt wie Sport. Ja. Also am liebsten mache ich wirklich sowas wie, ich gehe gerne surfen, ich gehe gerne klettern.
Frisbee-Kegeln.
Genau, Frisbee-Kegeln, große Sportarten für mich. Nee, aber alles, was so ein bisschen, oder Skifahren, oder durch die so, also irgendwas, was quasi als Ding an sich nicht wie Sport anfühlt, aber sau anstrengend ist. Mhm. Und dabei braucht man keine Musik.
Ja.
Und ich bin auch nicht gut mit Musik und daneben noch was anderes machen.
Mhm.
Ich kann so Berieselungsmusik, da brauche ich aber meistens echt so Klaviermusik oder so, also irgendwas, wo, weil ich mich dann doch immer auch sehr an Text hänge. Irgendwie.
Mhm.
Und deswegen bin ich mit Sport und Musik, also das ist echt, ich habe tatsächlich mal eine Weile, als ich noch im Fitnessstudio trainiert habe, bin ich immer aufs Laufband Und dann habe ich, mich immer so meine Zeit durchgelaufen und ganz am Ende kam so eine Sprintphase nochmal. Und gesprintet bin ich immer auf Casper Boumaier, weil okay. das Ding so einen krassen Beat hat.
Ja.
Und weil ich finde, Casper-Musik so wahnsinnig schiebt. Die hat so ein, diese Musik hat so einen Druck. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber es ist so eine, irgendwas da drin, selbst in den langsamen Dingern, schiebt immer irgendwas krass nach vorne. Mhm. Und da bin ich zugesprintet. Und da habe ich wirklich immer danach was gekotzt, weil das sind irgendwie 14 km/h oder so. Ich habe sehr kurze Beine. Ich bin wirklich, und es war mir aber total wichtig, weil ich musste auf diesen Beat laufen. Das macht es schon für mich total schwer, Musik beim, beim Laufen zu hören, weil ich kann die nicht ausblenden. Ich muss dann auf dem Beat laufen. Das ist sehr ärgerlich, weil man keine Playlist hat, die auf so eine BPM-Zahl festgelegt ist. Und das ist mir zu albern, weil da kommt nur Scheißmusik. Und das kann ich nicht ertragen.
Es gibt tatsächlich vom LCD Sound System, falls ihr das sagt, die haben mal, wenn ich mich nicht irre, für einen Nike-Deal ein Jogging-Musik hergestellt quasi. Okay.
Die wie Fahrstuhlmusik?
Die geht dann auch in ein... Was?
Ist das wie Fahrstuhlmusik?
Es klingt 1A nach LCD Sound System, aber es ist so, dass das ist quasi ein langes Stück. Ich glaube, das Ding heißt auch irgendwie 42 Point und dann irgendeine Sekundenzahl. Also so lang wie das Ding eben wie geht.
Mhm.
Und das der Beat wird dann im, also der passt sich so den Laufphasen an, dass man so erst so langsam in Schwung kommt und dann hat man so den Groove und dann ebbt's am Ende wieder ab oder vielleicht gibt's nochmal einen Sprint am Ende, ich weiß, aber sie haben es halt versucht so zu stylen, dass man das gut zum Joggen nutzen kann.
Ah, okay.
Ja, na gut. Das an dieser Stelle empfohlen.
Vielen Dank.
Aber wir gehen jetzt mal aber ganz kurz zurück nochmal zu Teenager Janine. Und du bist ja etwas zu jung für die Generation New Kids on the Block.
Ja, aber wirklich ganz knapp dran vorbeigeschraubt.
Aber genau alt genug halt für Take That.
Absolut.
Und wie äußerte sich denn dein Fandom zu der britischen Boyband? Also war dein Zimmer gepflastert mit Bravo-Postern?
Oh, ich hatte schon ein Poster. Aber nicht so, ich war nie so ein Kreische-Fan. Das habe ich nie verstanden.
Ja.
Das,
ich auch nicht.
Das war mir irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich nicht gekriegt. Ich war großer Fan. Und ich war, glaube ich, auch wirklich so, wie man dann halt, das Schöne, also warum ja auch so eine Boybands vor allen Dingen in dem Alter so toll funktionieren, ist, weil sie auch für junge Mädchen oder junge Menschen, die sich von Boybands angezogen fühlen, das ist so eine wahnsinnig harmlose Liebe. Das ist, die sind ja meistens auch noch so sehr androgyne, ich sag jetzt mal unmarkante Wesen, Jungs, Männer. Und die haben ja, sexuell sind die ja null bedrohlich und trotzdem sind die, kannst du mit denen rumfantasieren bis zum Get-No. Mhm. Und ich glaube, so habe ich die auch benutzt. Das war, glaube ich, auch mein, deswegen auch Mark Owen, also wirklich der kleinste, zarteste, mittelscheitige von allen. Und ich fand die toll. Ich habe die live gesehen, zweimal. Und ich habe einmal noch Jahre später Robbie Williams auch zweimal live gesehen. Ich muss sagen, es waren alles wahnsinnig großartige Konzerte.
Mhm.
Und auch nach wie vor Gary Barlow, also in der Kategorie der Popmusik Komponisten, einfach eine Maschine, wahnsinnig großartige Songs geschrieben. Mhm. Und ich habe die sehr geliebt auf eine gesunde Art, glaube ich, mit Poster, mit wir hatten irgendwann hat man irgendein Mädel, das wir kannten. Ich weiß nicht mehr, wie das zustande kam. Auf jeden Fall hatte die eine Telefonnummer, von der sie sicher war, dass die Telefonnummer von Mark Owen ist. Und dann haben wir da angerufen, weiß ich noch. Und wir haben es auf Band aufgenommen. Die Stimme klingt wirklich, die klang wirklich so wie er. Wirklich, ich habe es mir irgendwann nochmal angehört. Ist auch schon Jahre, ich weiß nicht mehr, wo diese Kassette ist. Klang wirklich wie er. Im Leben wird er das nicht gewesen sein. Aber in unserer Welt konnte er das natürlich sein. Ich weiß nicht, man hatte dieses unglaubliche Bedürfnis, die irgendwie, die Idee, wenn der mich nur treffen würde, der würde schon merken, ich bin nicht so wie die anderen und ich bin wirklich cool und wir können richtig gut, wir wären ein tolles Paar. So, also davon war ich wirklich fest überzeugt. Nicht so lange. Und ich war dann tatsächlich eine der großen Befürworterinnen der Entscheidung von Robbie Williams, diese Band zu verlassen. Weil ich irgendwie dachte, das ist jetzt irgendwie auch so langsam vorbei.
Ja.
Ich finde es ganz gut. Und dann habe ich ihn in Köln auf einem Konzert gesehen, auf seiner ersten Tour, nachdem er diese Live Through a Lens rausgebracht hat, sein erstes Album, wo er den George-Michael-Song gecovert hat.
Mhm.
Freedom.
Ja.
Und dann hat er hier in Köln ein Konzert gespielt vor, ich glaube, 2000 Leuten. Ich weiß nicht, was er alles intus hatte. Also ich habe seinen nackten Arsch mehr gesehen als sein Gesicht. Aber es war ein großartiges Konzert, wirklich. Ich glaube, der war voll bis oben hin mit allem, was man nehmen kann und noch aufrecht gehen kann. Aber es war fantastisch. Ja. Es war richtig gut. Ja. Und er hat so richtig das Gefühl gehabt, boah, da ist jetzt so einer, der wirklich, da sitzt, jetzt muss alles, alles muss raus. Jetzt werden sich die Haare, jetzt werden Burger gefressen, jetzt wird die Plauze gezeigt, jetzt ist alles vorbei. Das war super. Aber nee, die habe ich, ich war wirklich ein großer Fan.
Ja.
Ein großer Fan, aber nicht unangenehm. Also ich hatte nicht so eine Hysterie, ich habe jetzt nicht hier so, es gab halt, gab so zwei Lager, was machst du, Kelly Family oder Take That? Das war ja, ne, Kelly Family kam ein bisschen später, aber der Hype, der hat sich quasi, und ich bin dann eh relativ schnell abgebogen in diese Grunge-Richtung.
Mhm.
Und dachte, das finde ich halt auch irgendwie gut. Deswegen war ich irgendwie emotional ganz okay mit der Take That-Nummer.
Genau, das ist nämlich tatsächlich der Fall, dass Nirvana dann so ein bisschen Take That abgelöst hat. Und wenn man so will, sind Nirvana natürlich das komplette Gegenteil.
Nirvana, das ist ein Take That der, der ungewaschenen Jugend.
Ja. Du warst 11 Jahre alt, als Nevermind erschienen ist und wahrscheinlich ein bisschen älter, als du die Platte dann für dich
entdeckt hast, oder? Ja, doch. Doch, locker 16.
Ja.
Mhm. 15, 16. Ja. Also ich weiß, es ging eine Zeit lang in friedlicher Koexistenz. Es hat ja auch unglaublich viel damit zu tun, mit was für Menschen man sich umgibt, ne? Mhm. Also klar, in dem kleinen Soziotop, in dem wir da waren, Oberpleis, wo meine Schule war. Da waren natürlich auch die Musikrichtungen, konntest du den Menschen an der Kleidung absehen und dann waren es auch die Gruppen. Dann gab es irgendwie die Boys aus der 13 mit ihren langen Lederkutten und ihren langen Haaren. Und da war dann aber halt auch sofort eine Musik in der Härte, mit der ich nichts anfangen konnte. Also wirklich dann auch irgendwie Death Metal und alles, was Core ist und so. Und da war ich irgendwie, das war mir immer schon zu heftig. Und dann gab es die ganzen traurigen Emo-Kinder, dann gab es diese ganze Techno-Fraktion, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Und dann war das quasi eigentlich so echt mit dem Step raus aus dieser Schulgemeinschaft, so ein kleines bisschen in Leute, die in Bonn waren, Menschen, die man in Köln kannte, so, dass ich dachte, ah, guck mal, da gibt's ja noch was. Und dann war irgendwann wirklich so, dann hatte halt einer mal ein Nirvana-T-Shirt an und dann war man so, okay, und dann fing das an, dann hörte man das und es ging auch in friedlicher Koexistenz miteinander. Und dann war ich, dann fühlte ich mich, habe ich mich angezogen wie Charlotte Roche. Und hab nur noch solche Musik gehört.
Ja. Hattest du denn auch, hast du ältere Geschwister, die dir so ein bisschen auf die Sprünge helfen konnten?
Nee. Ja, meine Nachbarin hatte eine ältere Schwester, aber die hat wirklich einfach immer nur richtig Hardcore-Techno gehört. Und das konnte ich nicht. Das fand ich ganz furchtbar. So Sven Fett und so Mayday. So, oh, Jesus, ich komme gerade hier noch von hier Back for Good. Was ist das? Was soll ich denn damit jetzt?
Und Geballer.
Ja.
Kann doch nicht sein. Aber deine Eltern, die waren anscheinend, die waren ein großer Pur-Fan.
Meine Mutter.
Oder? Ja.
Meine Mutter. Mutter war ein großer Pur-Fan.
Und hattest du das Glück, hast du dich erfolgreich ins Abenteuerland empfehlen lassen?
Alle Songs kann ich auswendig. Ich kann jeden Pur-Song auswendig. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ich kann mir wahnsinnig gut Liedtexte merken. Ich kann echt, glaube ich, so fast, also ich kann sehr viel Musik auswendig, aber unter anderem auch alle von Pur. Ich habe vor ein paar Jahren mit Hartmut Engler eine Reise nach Südafrika gemacht für Sing Mein Song. Da war er dabei unter anderem.
Ja.
Und ich habe ihn sehr früh auf dieser Reise konfrontiert damit, dass er mein musikalisches Trauma ist. Und ich sage mal so, ich war vor drei Jahren mit einer Freundin in Spandau auf dem Pur-Konzert, weil Hartmut uns eingeladen
hat.
Und ich konnte jeden Song auswendig und ich habe jeden mitgesungen. Und mittlerweile, und das muss ich wirklich sagen, mittlerweile kann ich es wirklich auch ein bisschen feiern.
Ja.
Ich empfinde eine große Anerkennung und auch wirklich viel Liebe für ihn, weil das ein ganz zauberhafter Mann ist. Und was man ihnen wirklich zugutehalten muss, ich finde immer noch was Positives, die sind eine sehr politische Band. Das ist nicht meine Musik. Die machen sehr viele Leute sehr glücklich mit dieser Musik und sie haben tatsächlich immer eine sehr klare politische Haltung. Sie sind immer sehr klar positioniert gegen rechts, immer sehr klar gegen Gewalt. Thematisieren in ihren Songs Sachen, die man jetzt vielleicht auch nicht zwingt, Selbstmord und Gewalt in Beziehungen und so.
Ja.
Und allein dafür finde ich, und für den immensen Erfolg, da verdienst einfach, das muss man anerkennen, das finden viele Leute richtig gut und dann hast du sehr viel sehr richtig gemacht. Und dann finde ich auch in meinem kleinen, versteinerten Herzen eine Ecke, in der ich das feiern kann.
War deine Mama denn neidisch, dass du mit Hartmut nach Südamerika gereist bist?
Ja, meine Mutter, als ich auf dem Konzert war, haben wir sie gemeinsam angerufen. Und ich dachte, also ich habe sie angerufen, und weil Hartmut vorschlug, komm, wir rufen deine Mutter an. Oh. Und dann, jetzt würde man denken, was wäre gewesen, wenn mich damals Robbie Williams einfach mal zurückgerufen hätte, hat er aber nicht gemacht. Und dann habe ich sie angerufen und habe das Telefon weitergegeben. Und man würde jetzt meinen, also wenn mich jetzt Dave Grohl anrufen würde, würde ich Schnauze halten, wissen, was der will. Und vielleicht mal, weiß ich nicht. Nee, meine Mutter hat Hartmut Engler einfach eine Viertelstunde lang ein Kotelett ans Ohr gelabert und hat dann aufgelegt und war glücklich. Und das war ganz zauberhaft. Sollte irgendwann Konzerterei in dem Rahmen wieder möglich sein, kriegt meine Mutter von mir eine pure Konzertkarte. Und dann wird sich das wieder ausgleichen.
Interessanterweise lieferte sich ja Nirvana irgendwann in deiner Stereoanlage ein Duell mit Celine Dion.
Das,
Wie ist das dazu gekommen, Wahnsinn, dass du so eine Liebe für diese kanadische Diva hattest?
Ne, ich glaube in erster Linie tatsächlich.
War das so dein Musical-Gen?
Ja, plus muss man ja auch einfach sagen, eine wahnsinnig beeindruckende Sängerin. Also eine unfassbare Stimme.
Ja.
Vor allen Dingen interessant, weil mich hat sie, das habe ich erst Jahre später mitbekommen, aber mich hat sie immer richtig gekriegt, wenn sie Französisch singt.
Mhm.
Auf Englisch ist es, das berührt mich nicht, aber auf Französisch gibt es so 2-3 Songs, die sind wirklich, da kriegt man so, die gehen einem schon nah. Sie hat The Power of Love gecovert und ich hatte an meiner Stereoanlage so ein...
Von Frankie Goes to Hollywood, das Power of Love.
Nee.
The Power
of Love. Nee, Power of Love von Jennifer Rush.
Okay.
Was, Jennifer Rush? Power of Love? Ich glaube, es heißt so. Ich guck's uns nochmal nach. Auf jeden Fall gab es so eine Stelle in dem Song, wo so irgendwer am Muschpult irgendwas nach oben zieht. Irgendwas. Es passiert soundmäßig irgendwas. Und ich habe in meiner Stereoanlage versucht, ob ich das mit den Knöpfen nicht darf, ob ich das beeinflussen kann. Und war mir total sicher, dass es funktioniert. Auf gar keinen Fall funktioniert. Nein, aber ich habe das tatsächlich immer gehört, wenn ich sehr traurig war. Ich weiß nicht, warum ich dann Celine Dion gehört habe, aber die hat mich durch ein paar harte Nächte durchgebracht. Das war meine emotionale Ventilmusik. Und das ist gut zusammengegangen mit Nirvana. Es war kein Thema.
Und es gab es gab Nirvana und Celine Dion und Robbie Williams und so. Und das fand alles in friedlicher Koexistenz statt.
Mhm.
Und dann kamen eben noch so Bands wie Pearl Jam dazu und die Foo Fighters und Punkbands wie No Use for a Name und Bad Religion. Und du sagst, dass du bis heute irgendwo zwischen Alternative und Independent, also auch mal abgesehen davon, dass deine musikalischen Interessen eh mannigfaltig sind. Aber wie sah das denn so aus mit dir und der alternativen Szene? Also ich meine, Köln war ja relativ nah da, wo du gewohnt hast. Und du konntest also theoretisch easy Konzerte besuchen.
Ja.
Und in Hamburg, ich war in Zeiten in deiner Ausbildung, da hat sich das sicher auch einiges geboten.
Ja,
also
in Hamburg muss ich tatsächlich sagen, diese 3 Jahre waren...
anstrengend, dass du...
Ja, beziehungsweise, also es ist auch einfach, das hat einfach ein Schweinegeld gekostet. Ich musste irgendwie bezahlen. Ja. Ich habe sehr viel gejobbt nebenbei, sehr viel gearbeitet. Und wenn du dich den ganzen Tag so mit Musik beschäftigst, dann ist manchmal tatsächlich einfach irgendwie kein Platz. Ich war, glaube ich, in der Zeit in Hamburg, das war meine kulturell ärmste sogar. Da war ich hauptsächlich, war ich im Ballett oder in der Oper oder im Schauspiel. Aber ganz, ganz wenig Konzerte in der Zeit, was echt schade ist, weil Hamburg eine ganz tolle Konzertstadt ist. Ich habe so mit 17 ging das los, dass ich diese Punkbands für mich entdeckt habe. Und da war ich auf recht vielen Konzerten, was für einen Menschen mit meiner Größe und meiner Statur durchaus eine Herausforderung ist, weil ich bin exakt genau auf Ellbogengröße dieser klassischen Hünen, die auf diesen Konzerten rumspringen. Und ich weiß, ich war in der Zeche Karl auf dem Bad Religion Konzert. Jesus Christ, Alter. Ich habe wirklich zwischendurch gedacht, ich sterbe. Weil ich hatte irgendwie nicht so ganz verstanden, dass ich im Moshpit nicht gut aufgehoben bin. Einfach nicht gut. wir sind dahinter heraus und haben wirklich unsere Klamotten ausgewrungen.
Ja.
Das habe ich total, das habe ich mitgenommen. Und ich mochte, also ich war auch, das war tatsächlich zu Hause, so Musik, die habe ich mir dann hauptsächlich so über Kopfhörer gegeben, beziehungsweise es war viel Musik, die ich mit Freunden gehört habe. Also wir haben uns ja wirklich noch getroffen, um Musik zu hören.
Ja.
Und ich habe das immer total geliebt. Und ich hatte damals einen Freund, der war einen Kanten älter, der hatte dementsprechend auch schon ein Auto. Das heißt, man kam ganz gut auch zu nach Essen und nach Bochum und in diese ganzen kleinen Clubs. Und dann gab es ja irgendwie, in Köln gab es den Prime Club, der jetzt Prime Club nicht mehr heißt, sondern Luxor, jetzt wieder Luxor heißt, wie er viel früher mal hieß, als ich noch viel zu klein war, um da reinzugehen. Und da so Konzerte, also wirklich so mit 50 Leuten in einem Raum, alles ist irgendwie so ein bisschen eng und düster und alle schwitzen und so. Das habe ich volle Möhre mitgenommen. Das fand ich auch richtig toll. Das war aber auch nicht so Musik, die habe ich mir jetzt, habe ich mich zu Hause alleine hingesetzt und habe mir so eine Lagwagon-Platte angemacht. Ja. Das war dann eher so, ich weiß, gab dann hier und da die ein oder andere Akustikversion. Joey Cape und Tony Sly haben so zwei ganz tolle Akustikalben aufgenommen. Das habe ich dann wiederum zu Hause gehört.
Ja.
Aber so das andere war wirklich so, ey, mehrere Leute zusammen und dann laut und so. Das wirklich absurd. Ich habe Musikrichtungen in verschiedenen Lebensbereichen eingeteilt.
Ja. Hast du noch das Glück gehabt und konntest hier in Köln im Butzweiler Hof auf dem Bizarre Festival gehen?
Ja, ich war hier in Köln im Butzweiler Hof auf dem Bizarre Festival mit einer Mandelentzündung und 40 Grad Fieber. Habe ich gelitten wie ein Schwein.
Ach du Scheiße.
War ich da, aber ich war da. Ich wollte unbedingt dahin. Und ich war aber auf dem letzten Bizarre hier im Butzweiler und danach auf dem ersten Bizarre in Weeze.
Ja, genau.
2000.
Am Niederrhein, ja.
Und da war ich mit meinem Freund Philipp. Mein guter alter Freund Philipp, den ich kenne seit 100 Jahren und der auch zu einem sehr großen Teil verantwortlich ist für meine musikalische Bildung, gerade im Indie-Sektor. Und wir waren zusammen auf dem Bizarre und wollten die Foo Fighters sehen und haben uns, und es gibt ein YouTube-Video von diesem Konzert, von dem Song Stack Adactus, wo Dave Grohl die Bühne verlässt und so durch die Gräben läuft. Und wir standen direkt an einem Graben und es gab den Moment, und man kann es auf diesem Video sehr doll verpixelt sehen, das ist ein roter Fleck. Der rote Fleck bin ich, weil ich hatte ein rotes Frotte-Unterhemd an.
Ja.
Und Dave Grohl hat sich auf meiner und auf Phipps Schulter abgestützt, um sich nach oben zu ziehen und über die Menge zu gucken. Das heißt, wir sind die heilige Dreifaltigkeit geworden. Oh. Deswegen sind wir auch auf ewig miteinander verbunden durch die Macht der Hand. Von Dave Grohl.
Du hattest mir nämlich ja vorher verraten, dass Dave Grohl mal deine rechte Schulter berührt hat.
Genau. So kam das.
Aber jetzt kenne ich die Geschichte.
So kam das, ja.
Aber interessanterweise haben die Foo Fighters ja tatsächlich dann direkt am Tag nach dem Bizarre Festival in Weeze im Gebäude 9 gespielt, was ja
und wo war
klein
ich? Ja.
ist.
War
und
Wahnsinn.
Die da schon größer waren. Da war ich.
Echt? Oh, fuck. Ja, okay.
Und irgendwann ist Dave Grohl von der Bühne verschwunden.
Ja.
Und alle haben ihn gesucht und dann kam er von hinten, da ist ja immer der Vorraum mit der Bar. Und dann kam er da durch und ist dann einmal von hinten durchs ganze dichte Publikum.
Das findet
gegangen,
der auch geil.
Vorne. Ja, ja.
Das fand der auch geil.
Ja.
Das ist ja, ich habe jetzt Karten für die Foo Fighters am 8.6. in der Waldbühne. Ich bin sehr gespannt, ob das stattfindet, ich hoffe sehr. Und ich habe die zuletzt auf dem bei Rock am Ring gesehen, wo sie Headliner waren.
Ja.
Vor 2019 muss es gewesen sein. Und er war so wahnsinnig erkältet und so wahnsinnig krank. Und er hat es wirklich versucht. Es war wirklich so, dass ich weiß nicht, mir geht es oft so, wenn ich höre, dass jemand singt, obwohl das Schmerzen bereiten muss, dann tut mir das weh. Also ich verkrampf dann im Hals. Das wird ganz unangenehm.
Ja.
Und er hat es richtig versucht. Er hat es ganz doll versucht. Und es ging irgendwann nicht mehr. Irgendwann war sie einfach weg. Und dann haben sie getauscht. Und er ist an die Drums.
Ja.
Und Taylor Hawkins ist an den Gesang. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, okay, Leute, das ist auch richtig gut.
Ja.
Das können wir auch richtig gerne so weiter. Weil das war wirklich auch, das war sensational. Taylor Hawkins, der wahnsinnig gut singt.
Der kann
wirklich
irre
gut.
Ja.
Und Dave Grohl spielt ganz passabel Schlagzeug.
Ja, habe ich gehört.
Ja.
Du magst ja tatsächlich, ich weiß nicht, warum nimmt Dave Grohl so eine Aufnahmestellung bei dir ein? Also du sagst ja, du magst selbst die schlechten Foo Fighters Alben.
Ja.
Jetzt, was welches findest du denn am schlechtesten, wenn du das so beziffern kannst?
Welches
wenn
ich Album? Es am, ja. Oh, also ich finde tatsächlich so die ich war schon kein so ein großer Fan von der Echo Silence Patience ja. Dings hier.
Grace.
Genau. Da sind auch irgendwie ein, zwei. Aber ich habe dann auch irgendwann gedacht, also so in dieser endlosen Arroganz, die auch so viele MusikkritikerInnen dann immer so an den Tag legen, so auf Alben herabzunehmen, so, ja. Es kommt dann die alten Sachen nicht ran und so. Ich denke so, ja, aber also jetzt mal, komm mal da runtergeklettert. Erstens, wie viele geile Alben hat diese Band, also Alben, die ich geil finde, hat diese Band rausgebracht. Und ich meine, alles verändert sich, wird älter, ist im Wandel ja. Deshalb, da habe ich mir dann so ein bisschen abgelegt, dass so krass zu werten. Das ja. ist immer noch, das sind immer noch erstaunlich viele Songs, die mit mir coole Sachen machen, auf so einem Album drauf. Und da muss man ja auch mal selbstreflektiert ehrlich auf sich selbst gucken.
Ja.
Zu was für einem Leben war das der Soundtrack? Und zu was für einem Leben ist es jetzt der Soundtrack?
Ja.
Und ohne zu sagen, dass mein Leben nicht cool ist. Aber so viel war neu und so viel war irgendwie auch so, also man möchte es ja niemals zurückhaben, aber natürlich ist diese Zeit so emotional aufgeladen, wie sie die Zeit heute gar nicht sein kann, weil ich ja jetzt mittendrin bin. Ich habe ja noch gar nicht die Zeit gehabt, das aus der Retrospektive zu romantisieren. Ich bin ja noch mittendrin. So, das kommt erst noch. Und dann sitze ich vielleicht mit 60 da und sage, also doch. Also Echo Silence, Patience, Grace, wirklich tolles Album, kann man jetzt auch nichts anderes sagen. Deswegen klar, diese fetten Nummern, keine Ahnung, Everlong wird immer einer der wahnsinnigsten Songs überhaupt bleiben. Aber auch was dazu alles passiert ist bei mir.
Ja.
Ne, der ist ja auch wahnsinnig aufgeladen, Best of You oder so. Ne? Das sind natürlich so Hymnen, da gehen in meinem Kopf sofort 10 Filme an. Da haben andere Songs noch gar nicht die Chance zu haben. Deswegen, ich nehme alles, was kommt von denen. Diese Band hat eine Ausnahmestellung. Dieser Mann, also dieser Musiker an sich, ist für mich insofern was Besonderes, als dass ich erstmal denke, wie krass bist du bitte unterwegs, wenn du nicht nur der Drummer von Nirvana, sondern dann auch noch der Sänger von den Foo Fighters bist. Dann ist das andere Ding, jetzt denke ich, er ist so ein unfassbar guter Drummer. Dass er auch einfach auf Lebzeit hätte einer der besten Drummer der Welt bleiben können. Er ist ein okayer Sänger. So. Aber hinzugehen und zu sagen, okay, ich habe Bock auf diese Frontmann-Rolle und ich habe auch Bock auf das Singen und die Energie, die der auf der Bühne hat, das ist wirklich fesselnd. Auch mit allem, was vielleicht mal daneben geht, weil der eben jetzt nicht, ist jetzt kein Brandon Boyd oder so, gesanglich, aber trotzdem kickt das alles so viel mehr. Und das hat, da ist so viel Kraft und so viel Energie drin, das ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Ich habe mal Bruce Springsteen live gesehen und das ist ein ähnliches Ding. Und ich meine, Bruce Springsteen ist einfach fucking alt. Und der Mann ist, das ist der Wahnsinn. 3 Stunden lang, aber mit einer, also wirklich mit der Kraft, mit der darin ist und wie einen das kickt, wer am Ende, nach 3 Stunden kommt er dann nach der 3. Zugabe alleine auf die Bühne und setzt sich ans Klavier und spielt nochmal Thunder Road. Und wer da nicht heult, hat kein Herz. Also ich habe heult in diesem, weil das einfach so, solche Musiker und Musikerinnen, da steckt eine Leidenschaft drin, die hat mit Können nichts zu tun. Und das, die Können ist überhaupt keine Frage.
Ja.
Aber das kriegt mich.
Ja.
Und das, da verknall ich mich. Also in diese Energie und in das, was da passiert auf der Bühne mit denen und so. Da habe ich ihn erlebt und das hat mich also wirklich geprägt, also auch so zu denken, so muss ich das anfühlen. So wie er da, das, was da bei ihm passiert, dass er da so rumspringt.
Ja.
So fühlt sich das an, wenn man was macht, was wirklich Freude macht. Und Bruce Springsteen genauso. Also das ist so, das kriegt mich dann, das macht es dann zu einem Gesamtgefüge, wo ich einfach echt, da bin ich chronisch verknallt. Ohne große amoröse Gefühle, ich möchte nicht mit ihm schlafen, aber ich bin trotzdem chronisch verknallt.
Vor allem gilt er ja als der netteste Mann des
Rockbusiness.
Und
der ist so lustig. Ja, also wenn du dir halt Interviews anguckst, ist halt schon auch arschlöchig, weil der einfach alles drauf hat.
Ja, ja.
Aber der wirkt ich habe auch immer gesagt, ich würde einfach wahnsinnig gerne mit dem mal einen Abend einfach an der Bar sitzen und ein bisschen zu viel Whisky trinken.
Ja.
Weil ich glaube, dass es richtig lustig ist.
Ja.
Ich glaube, dass er richtig lustig ist. Auch diese ganze Verbindung zu Tenacious D und Jack Black und dann spielt er in diesem Film mit und jetzt gibt es diesen Horrorfilm, den sie da rausbringt. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Und so. Einfach auch so viel Bullshit.
Ja.
Und aber so viel toller Bullshit und einfach auch irgendwie so ganz viel Herz. Ich Ich liebe Dave Grohl, was soll ich sagen?
Wie weit geht denn dein Nerdtum? Also bist du dann auch jemand, der sich dann so die ganzen Platten zulegt und dann hast du, keine Ahnung, von Probot über Queens of the Stone Age und Tenacious D bis Them Crooked Vultures irgendwie
alles? Them Crooked Vultures, ja stimmt. Das hatte ich schon. Doch, ich habe das schon, also ich bin dann nicht, Tenacious D sogar unabhängig davon, ja. Weil Jack Black...
Dein Ersatz Dave Grohl
ist einfach auch ein unfassbar lustiger Mann. Also ja. Wirklich wahnsinnig ja. lustig. Und als ich dann irgendwann mitbekommen habe, dass die beiden, ist das ja so, wenn man so Leute toll findet und dann kriegt man mit, dass die befreundet sind, dann denkt man, freut man sich für diese Freundschaft und wäre gerne auch, ich möchte gerne auch euer Freund sein. Ich glaube, es wird nie passieren. Aber ja. wenn sie mich nur kennenlernen würden. Ja. Nee. Doch, ich habe das schon alles gehört. Und ich habe... Queens of the Stone Age beispielsweise sehr geliebt, also auch ohne ihn, auch in andere Besetzungen und so. Them Crooked Vultures habe ich tatsächlich nur, das habe ich mir angehört, weil deswegen, ich habe mir angehört, ob der Partizipation, bin ich nicht drauf hängen geblieben. Also ich bin dann nicht so, dass ich denke, okay, aber bloß weil er das macht, muss das alles immer geil sein oder bloß weil dieser Künstler oder jener Künstler oder Künstlerin das macht. Ich finde, da muss man schon auch differenzieren. Muss auch nicht alles geil sein. Also der kann ja auch einfach Sachen machen, die nicht geil sind und ich muss die Sachen vor allem auch nicht alle toll finden. Ändert an meinem Bild nicht viel von diesem Musiker in dem Moment.
Aber da bin ich deiner Ansicht, ich finde so bei Them Crooked Vultures ist... Die Summe der Einzelteile kann nicht das halten, was sie versprechen.
Ja, irgendwie du liest du die Zutaten und denkst, es ist ganz geil und dann merkst du aber so...
Also ich meine, der Bassist von Led Zeppelin
ist halt... Und ich glaube, und das ist, glaube ich, so ein bisschen so, Steven Spielberg macht Dings, da kommt man zusammen und es ist ja auch geil, wenn man sich dann so trifft und ich hoffe, die hatten da großen Spaß bei. Ja. Und es ist natürlich, alles ist quasi... Es ist alles A-Liga und der wird wahrscheinlich auch vom ersten Kabel bis zum letzten Mikro alles A-Liga gewesen sein und am Ende fehlt irgendeine Würze und es ist super gut gemachte Musik, aber sie kickt nicht und das ist, glaube ich, genau der Part, dass ich glaube, das, was passiert, wenn in meiner Fantasie, wenn Jack Black und Dave Grohl gemeinsam ein Studio betreten oder auch, es gibt so wunderschöne Sachen mit Jack Black, mit Dave Grohl und Will Ferrell. Die haben Leather and Lace gecovert und Dave Grohl kommt auf die Bühne, das muss man bei YouTube angucken. Will Ferrell, der ja auch einfach wirklich kein besonders guter, aber ein so leidenschaftlicher Sänger ist und diesen wunderbaren ESC-Film jetzt gemacht hat, den sich auch unbedingt jeder Mensch anguckt, jetzt 2020, glaube ich. Und der singt mit Dave Grohl zusammen ein Duett, Leather and Lace, Stevie Nicks und ich weiß gar nicht, wer es im Original noch ist. Auf jeden Fall ist es einfach großartig. Er fasst ihn die ganze Zeit an, fasst ihm so ins Gesicht und streichelt ihm so die Haare. Und Dave Grohl kaut einfach nur Kaugummi und spielt so stoisch weiter. Und irgendwann geht er, you're fucking me up, Will. Das ist alles groß, wirklich fantastisch. Ja, ich glaube, der ist einfach sehr lustig. Oh,
ich finde das schön, wie du da drin bist und wie du aufblühst, wenn du Herz, über Dave Grohl aber eine andere Band, die du immer und immer wieder gerne hörst, ist Queen. Und auch so ein bisschen deiner Vorliebe für Theatralik und Musicals geschuldet und für die große Geste und, den noch größeren Gesang, weil da geht's ja bei Queen manchmal hin, ne? Also das ist ja, da ist ja jeder einzelne Song eigentlich ein Musical für sich.
Aber wenn ich drüber nachdenke, kriege ich immer so ein bisschen Gänsehaut. Ja, weil das wirklich, ich finde, das ist Musik, die so viel Kraft und auch teilweise Gewalt hat. Queen ist wahrscheinlich auch so ein Allgemeinplatz, da können sich viele Menschen drauf einigen.
Ja.
Und das ist auch eine Kunst. Als eine Band, finde ich, als eine Band, die doch, wenn du auf die Themen guckst und auch auf das, wofür sie standen und auch auf die Art und Weise, wie sie Musik gemacht haben, eigentlich auch super Special Interest sein könnte, als Band ein Allgemeinplatz zu sein, im wertfreiesten, besten Sinne, dass sich wirklich, also Hans-Peter 75 aus Bocholt, genauso wie Christine 29 aus Berlin-Kreuzberg treffen können und sein können, Queen, finden wir beide geil. Es ist, glaube ich, musikalisch, haut's einfach aufs Maul und da auf die beste Art. Man kann egal, an welcher Stelle du auf irgendein Fest gehst, von Dorffest bis Oscar-Aftershow-Party, wenn du Bohemian Rhapsody anmachst, weißt du, was passiert. Es ist meistens unangenehm für die eigenen Ohren, weil jeder glaubt, nee, den hohen Ton kriege ich, das schaffe ich, nee, das ist kein Problem. Aber jeder und jede springt darauf an. Mhm. Ich würde behaupten, in den meisten Religionen kommst du damit durch. Es hat nichts mit Herkunft zu tun, Alter, Geschlecht, Bums, egal, der funktioniert. Und das ist einfach Kunst.
Ja. Bist du da auch so nerdig und hast dich da durch die ganzen Alben gewühlt oder reicht dir einfach Greatest Hits 1 und 2 und bist damit bedient?
Nee, ich habe alles gehört. Also Queen war tatsächlich auch eins der wenigen Alben, das mal auch meine Eltern hatten. Mhm. Meine Eltern hatten viele Alben, aber viele auch nicht so gute. Und aber Queen eben gehörte dazu, weil das gehörte dazu, weil auch bei meinen Eltern war Queen.
Ja, ja.
Und ich habe mir alles angehört und alles gegeben. Ich habe mir bis heute noch nicht den Film angeguckt, weil ich immer so ein bisschen Angst habe vor solchen Verfilmungen.
Ja.
Und ich habe ganz viel Tolles irgendwie gehört und dieser Schauspieler ist ja auch einfach Wahnsinn in ganz vielen anderen Sachen. Ich habe immer so ein bisschen Angst, weil für mich ist Freddie Mercury ist auch eben so eine Figur, auch wie ein Dave Grohl, natürlich ganz anders, aber mit einer so großen Leidenschaft und einer solchen Strahlkraft und auch so einer großen Tragik und gleichzeitig irgendwie so transparent gemacht hat, was viele andere so riesige Künstler unter Verschluss halten und irgendwann hinterher kriegst du mit, wie kaputt sie sind und was für eine Tragik in ihrem Leben irgendwo stattgefunden hat. Und er, der in dieser Größe und dieser Stärke aber immer so was krass Zerbrechliches hatte, aber so ein scheiß Genie war. Mhm. Nee, nicht nur er, ne? Ich meine, Brian May, also diese ganze Gang.
Die ganze Gang,
absurde Leute. Und das war alles irgendwie auf der einen Seite so nahbar und auf der anderen Seite ist es so eine große, wie du schon sagst, Inszenierung, fast schon wie ein Zirkus, ein Theater. Ja. Und die Mischung, ich weiß nicht, ob das jemals danach jemand so, nichts, was ich mitbekommen habe, hat das jemals so nochmal hingekriegt. Diese beiden Welten der absoluten Distanz und der totalen Nahbarkeit so zusammenzubringen. Und ich finde, wenn du Live-Aufnahmen von denen hörst, ne, Alter, ich krieg Gänsehaut bis nächste Woche.
Ja.
Wie er mit dem Publikum interagiert, also so Bootlegs, wo jetzt auch nicht einfach nur Song für Song sein, wenn du so wirklich ganze Konzerte hörst, die Kommunikation, wie der mit denen redet, das ganze Hin und Her Gesinge, er singt vor, sie singen nach, das ist quasi, das ist wie ein Film, irgendwas, was der inszeniert und selber teilt, das ist einfach richtig absurd, das hat so 20 Meter Ebenen, mich kriegt's total.
Ich habe diesen Gänsehautmoment aber auch gehabt, hast du mal diese Probesession gesehen, wo George Michael Somebody to Love singt und David Bowie auch zuguckt und David Bowie quasi so abnickt nach dem Motto,
danke. Ich finde diese, was sich dann da für Größen getroffen haben, ne? Also Bowie und Mercury, Also stell dir mal vor, da sitzt du im Raum mit Bowie und Mercury und denkst, ja gut, okay, alles klar. Wo auch immer die im Himmel sitzen, ich hoffe, sie sitzen zusammen und ich würde gerne dazukommen. Was auch diese, auch gerade in dieser Generation so viele Künstler und Künstlerinnen, ja, leider muss man es fast nicht gendern, weil es so eine krass männerdominierte Zeit war, aber wie viel Zusammenarbeit da war, ne? Wie man. Und ich meine, das waren, also sowohl Queen als auch Bowie hätten das niemals, also gebraucht hätte das keiner natürlich irgendwie für den eigenen Erfolg oder so. Aber wie viel Kollaboration und sich gegenseitiges, ich glaube auch einfach Bock auf Sachen miteinander machen. Ne?
Ja.
Und das ist schon, da ist schon ganz schön viel entstanden auch einfach. Wenn die dann zusammen so einen Song singen, wenn Bowie dann mit auf die Bühne kommt und sie singen ein Duett zusammen und das ist natürlich immer noch der gleiche Song, aber trotzdem auch nicht mehr. Und deswegen finde ich, muss man bei Queen vor allen Dingen immer die Live-Auftritte, man muss immer live, weil Studioalben sind alle geil, aber das, was die live gemacht haben, leck mich am Arsch. Wir haben im Chor nach der Ausbildung, ich hatte in der Ausbildung auch Chor, weil das natürlich für Musical ganz wichtig ist, dass du im Chor mehrstimmig bla. Und wir haben als auf der Abschlussprüfung haben wir mit 80 Mensch Bohemian Rhapsody gemacht als Chor. Es ist eine absurde Nummer zu singen. Es ist wirklich krass. Also weil du so vielstimmig bist und dann Solo, kein Solo-Part, dies, das, tralala. bis heute der höchste Ton, den ich jemals gesungen habe. Mhm. Der ganz oben im Falsett, den muss ja irgendwer, muss den ja, da waren wir so eine kleine Gruppe Leute, die im hohen Sopran einfach nur Kopf auf und gehofft, dass man trifft so. Absurd, aber wenn man das singt mit so vielen Leuten, das hat eine Kraft, das ist Wahnsinn. Ja. Also das und Carmina Burana, die zwei krassesten Songs, die ich jemals gesungen habe im Chor. Das ist schon so. Queen ist schon auch einfach nochmal, ist immer eine andere Nummer.
Aber also dein Musikgeschmack, der ist auf jeden Fall sehr, sehr breit gefächert. Also du liebst halt auch Bowie und Prince und Chansons. Und ich nehme an, die klassischen französischen im Zweifel.
Ja, wobei auch die deutschen Ladies, die dann irgendwann kamen und so Chansons-esque, ne? Ja. Also Marlene und Heidi sage ich schon, Quatsch, Hilde. Hilde. Marlene ja, und Heidi. Ja. Da gibt's schon. Ich mag diese Frauenfiguren. Ich mag dieses Frauenbild, weil es so sehr, sehr stark und sehr emanzipiert ist. Und das für eine Zeit, in der es ja eigentlich nicht gab.
Ja.
Und da geht's eben nicht um schön singen, sondern da geht's um Geschichten erzählen. Und das hat alles sehr viel Seele und sehr viel Herz. Und das ist so das, was mir manchmal, ich kann gute Popmusik wirklich sehr schätzen, aber das, was mir manchmal so ein bisschen abgeht, bei viel Musik von heute, dass ich denke, das sind unfassbar geile Sängerinnen. Jesus, also wirklich Wahnsinn. Ariana Grande und wie die nicht, die klingen ja alle. Es ist ja absurd. Da möchte meiner einer ja einfach nie wieder den Mund aufmachen. Mhm. Aber die Stimmen, die mich so kriegen, sind die, da transportiert sich irgendwie was anderes. Auch tolle Sängerinnen. Ich finde zum Beispiel Miley Cyrus, die so eine knarzige, auch eine krasse Sängerin, so eine knarzige, manchmal so ein bisschen ungemütliche Stimme hat. Aber da passiert was mit mir, wenn die singt, je nach Song.
Ja, diese kleinen Unebenheiten, so die dem Ganzen dann eben auch eine Seele verleihen, einen Charakter.
Ja, und eben auch, und dann ist halt vielleicht auch mal ein Viertelton irgendwie ein bisschen flat oder so.
Ja.
Aber das ist scheißegal. Ich habe noch nie auf einem Konzert gestanden und irgendjemanden gesehen, der sagte, war ganz geil, aber bei der einen Nummer, sorry, nee, das war off-key, ich bin raus.
Wobei du dann wiederum natürlich bei Celine Dion die absolute Perfektion hättest. Ne?
Absolut, absolut. Ja, ja. Das hat mich ja auch, also wie gesagt, das war auch so mit, das macht heute nichts mehr mit mir. Mhm, ne? Also ich kann das total anerkennen. Ich habe auch zum Beispiel nie, konnte immer großen Respekt haben vor Mariah Carey.
Mhm.
Habe ich aber auch nie irgendwie gekriegt. Und ich glaube, je länger ich auch diese Musical-Geschichte gemacht habe, in der alles immer so sehr auf Uniformität aus ist, desto mehr habe ich für mich selber irgendwie zu schätzen gelernt, dass mich eigentlich das kriegt, was, und ich meine Freddie Mercury, Alter, das singt auch am Rande der Perfektion, aber da ist es so eine, da ist es irgendwie so eine menschliche Zerbrechlichkeit, die man hört.
Mhm.
Und ich finde das, also das kriegt mich, deswegen kriegt mich viel dieser Popmusik gerade nicht.
Ja.
Die ist mir zu sauber. Obwohl das tolle Songwritings sind, ne? Also.
Und du potenziell auch Popmusik magst. Und du magst Klassik, du magst Singer-SongwriterInnen.
Mhm.
Alles aus den 80ern, sagst du. Und was die 80er angeht, könnte ich ja jetzt etwas gemein nachhaken und fragen, so, hey, du magst die 80er, so, also hast du, also
alles
magst
aus der Playlist der 80er.
Magst du Bands wie die Dead Kennedys und Bad Brains und Minor Threat und Black Flag und Misfits und Husker Du und Wipers und so?
So.
Aber ich würde jetzt behaupten, das ist gar nicht zwangsläufig das, was du mit den 80ern verbinden würdest.
Nee, ich meine tatsächlich diese klassische, das, was man denkt, wenn man sagt, die besten Rock-Pop-Songs der 80er Jahre.
Ja.
Wobei die Dead Kennedys kenne ich auch, aber dann konnte ich nie so...
Nee, du wirst wahrscheinlich einige von den Sachen kennen, die ich da gerade aufgezählt habe.
Aber nee, das meinte ich tatsächlich nicht. Nee, es geht tatsächlich wirklich so um das, woran jeder denkt, wenn du im Radio hörst, die besten Hits der 80er, dann weißt du, was dann kommt. Aber es gibt tolle Musik in den 80ern und ich finde, es ist nach wie vor genauso wie diese ganze Boyband, Britney Spears, Christina Aguilera Front und so, auf Partys, Entschuldigung, aber Hit Me Baby One More Time funktioniert jedes Mal.
Ja.
Kommt vielleicht auch mal ein kleines bisschen auf den Zustand an, aber funktioniert jedes Mal. Und in den 80er Jahren, ich finde, es gab großartige Musik in den 80ern. Wahnsinn. Also vor allen Dingen auch erstmals wieder ein relativ stark frauenrepräsentierendes Jahrzehnt im Gegensatz zu vielen anderen, die danach und auch davor kommen und kommen sollten. Aber doch, ja, der meist heutzutage meist gedownloadetste Rock-Pop-Song der 80er Jahre, haben wir mal rausgefunden in einer Sendung, in der ich war, ist Don't Stop Believing von Journey.
Ja, das...
Ja,
das erscheint sinnvoll. Jetzt erscheint mir das
Platz
sinnvoll.
Platz 2, Toto Africa.
Ja.
Großartig, finde ich ja, großartiger Song. Wo die wenigsten Leute den Text können und sagen, es ist ja bei von mir. Ich liebe den Part. Wenn man irgendwo steht und alle murmeln irgendwas vor sich hin und dann sind wir nur, irgendwas, ich bin dabei. Ja, und mein persönlicher, ich habe anderthalb Jahre lang über ein Jahr lang selber jeden Abend Black Velvet von Alanna Miles gesungen. Mhm. Und das ist ja wirklich einfach auch ein wahnsinnig toller Song.
Ja.
Ich liebe den sehr. Und es gab, einige wirklich...
Ja, aber das kann ich mir vorstellen, dass da so deine Stimmfarbe ganz gut so passt, weil die halt auch sowas
Rauchiges
hat. Ja.
Ja, das stimmt, ja.
Also sie ist sowas, was man eine Rockröhre wahrscheinlich Röhre nennen würde. Auch wenn er
böse, eine Rockröhre. Ein ganz böses Wort. Ja.
Deine Laufbahn, die ist ja wirklich ziemlich lang. Also du hast vieles moderiert, du warst in zig Formaten zu Gast oder auch in diversen Medien zu Hause, unter anderem auch im Radio, und zwar im Kölner Sender 1 Live. Also zunächst von 2013 bis 2015, dann im Nachmittagsformat mit Simon Beek. Mhm. Und durftet ihr da selbst bestimmen, was da so zwischen 14 und 18 Uhr läuft? Nein. Oder eher nicht, weil es halt keine Autorensendung war?
Nee, darfst du nicht. Also das gibt eine ganz normale Airplay-Rotations-irgendwas, weiß ich nicht, wie das Ding heißt, Geschichte. Ja. Und das ist in den Radiomax geladen und das läuft.
Okay.
Und du hast Einfluss auf die, was du selber gestaltest, sind die Programmplätze zwischendrin, ne? Mhm. Wo es dann teilweise auch Redakteure, Redakteurinnen gibt, die Themen aufbereiten, und die einzelnen Moderationspositionen, wo nichts weiter passiert, da hast du freie Hand, aber da hast du auf Musik keinen Einfluss.
Aber du hast ja immerhin im Musikfernsehen gearbeitet, und zwar im Musikfernsehen im Internet.
Mhm.
Für einen Augenblick ein ganz tolles Start-up-Modell, wenn man so will, nämlich Tape TV.
Oh, das war super.
Von 2012 bis 2014 hast du die Sendung Music Mix gemacht. Und damit warst du dann aber auch tatsächlich rechtzeitig raus, bevor diese gut gemeinte Plattform dann ja 2016 Insolvenz anmelden musste.
Schade.
Wie war das damals bei Tape TV? Also was war genau deine Aufgabe? Was hast du da so erlebt?
Oh, das war toll. Wir waren ja immer zwei ModeratorInnen, ein Team, die wir nie zusammen aufgetreten sind, sondern es waren ich und Donny O'Sullivan. Und es gab immer zwei Bands meistens waren es Bands, manchmal Künstler, Künstlerinnen. Und zwar immer Konzept, eine recht populäre Band oder Künstler, Künstlerin und ein nicht so bekannte, noch nicht so bekannte musikalische Instanz. Und die Idee dahinter, und das fand ich so schön, war natürlich, klar kriegst du, wenn du sagst, hier, wir haben die Kooks, dann kriegst du viel Aufmerksamkeit.
Ja.
Und dann ist es fantastisch für den anderen Künstler oder die andere Künstlerin, so ein kleines bisschen was von dieser Aufmerksamkeit mitzukriegen. Es gab immer Unterschiede, also einer von uns beiden hat immer das eine und der andere das andere Interview geführt. Und dementsprechend bin ich einfach sehr viel durch vor allen Dingen Deutschland gefahren und habe diverse Bands und KünstlerInnen interviewt. Meistens, gerade wenn es nicht deutsche Bands und KünstlerInnen waren, dann ja auch gerne in der Location, in der sie am selben Abend noch gespielt haben. Das heißt, das war eine Zeit, in der habe ich wahnsinnig viele Konzerte gesehen, weil natürlich wurde man freundlicherweise hinterher meistens eingeladen, ob man nicht vielleicht am Abend doch noch gerne kommen möchte. Wie zum Beispiel, der Grund, warum ich die Kooks live gesehen habe oder sowas. Oder City in Color, was auch großartig war. Das war der erste Job, das erste Interview, was ich für die gemacht habe. Genau, und ich habe diese Interviews gemacht, wo ich unter anderem eben auch Ingo von den Donuts kennengelernt habe, oder die ganzen Donuts und eben auch Ingo kennengelernt habe. Und wir haben uns durch Musikdeutschland quasi gequatscht und Musikeuropa, weil wir auch relativ viele internationale MusikerInnen dabei hatten. Und das war toll, das hat richtig Spaß gemacht, weil es halt, es ging in diesen Interviews um Musik und um die Musik, die sie machen, und natürlich ging es auch um Platten und so weiter und so fort, aber die hatten nicht so einen krassen Promo-Charakter, das war nicht so ein Verkaufsinterview, sondern das war irgendwie das waren so sehr gute Gespräche über Musik, über das Musikmachen, und das war auch genau das Gewünschte, es war eben nicht, an anderer Stelle, wo man immer dachte, ja, es wäre schon ganz geil, wenn noch so eine Bildschlagzeile rausspringen würde, sondern es war wirklich so, und es war nerdy. Es war für nerdige Leute, die Bock auf diese Bands oder diese MusikerInnen hatten und auf die Background-Stories zu den Sachen und so. Und das war cool. Hat richtig Bock gemacht. Es war ein sehr schöner Job.
Und mit Hartmut Engler, das hast du vorhin schon erwähnt, mit dem warst du unterwegs. Und zwar, weil du auf Vox von 2014 bis 2018 dann im Rahmen der Sendung Sing meinen Song, das Tauschkonzert, da hast du dann anschließend die Künstlerstory geliefert. Mhm. Und du warst dann natürlich noch näher dran als die Zuschauenden und hast viel Zeit oder hast Zeit mit Daniel Wirz oder Andreas Burani oder Mark Forster verbracht. Wie war das so, wenn du, also hast du dann auch so Fragen redaktionell vorbereitet oder wurde dir zugearbeitet und du hast dann auf jeden Fall die Künstler dann da so porträtiert?
Ja, das war schon, also dadurch, dass es ja auch eben kein dann journalistisches Interviewformat war, sondern ein Porträt, ging es natürlich, ging es da auch, vor allen Dingen natürlich auch ob der Länge der Sendezeit und weil es sehr biografisch war. Mhm. Also es ging, wir haben ja versucht, viele Bilder zu sammeln und so ein bisschen die Geschichte der KünstlerInnen nachzubauen an diesen Fotowänden und so, ist das natürlich alles in erstens enger Absprache mit Management und so passiert, weil wenn man in die Vergangenheit von einem Menschen eintaucht, dann gibt es einfach private Dinge und da muss man einfach klar sein, wenn man nicht investigativ, sondern quasi porträtierend berichten möchte, dann bringt es niemandem was, wenn ich irgendwas rauskrame, was scheiße ist. Also da, und wo man sich irgendwie unwohl fühlt. Und deswegen war das auch redaktionell aufgearbeitet. Das war eine Geschichte, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Es gab einen AutorInnen-Team und ich und wir haben da sehr eng irgendwie geguckt, auch dann nochmal vor Ort. Also weil das Interview selber, das ist dann natürlich, hängt sich das, hangelt sich das an bestimmten Stationen und Fragen und Dingen, die man vorher überlegt hat, entlang. Und nichtsdestotrotz ist es ja immer, wenn wir in einem Gespräch sind und du hast dir vorher was überlegt und trotzdem hörst du mir zu, dann wird es wahrscheinlich passieren, dass aufgrund der Dinge, die ich sage, du ein bisschen anders sprichst, weil du mir zugehört hast und darauf reagierst und darauf irgendwie eingehst. Und dann findet man den Weg zurück zu den Fragen, die man hatte. Und so war es ja da auch. Also da ging es ja eben auch darum, dass das Schöne ist, dass egal, was du vorbereitest, die schönsten Momente sind die passieren können, weil man sich wirklich zuhört. Und ich weiß nicht, also schreckliche Interviews sind ja immer die, wo du das Gefühl hast, jemand arbeitet seine Fragen ab und dann hast du zwar alles beantwortet, aber es entsteht kein Gespräch und da konnten so schöne Gespräche entstehen.
Hast du, wenn du drüber nachdenkst, kommt dir was in den Sinn, was so ganz ein ganz tolles Erlebnis war mit einem der Künstler, mit dem
Wolfgang Niedecken war, also sowieso, ich meine, wir sind kommen aus beide aus Köln und das ist einfach sowieso ein wahnsinnig toller, herzlicher, warmer Mensch und natürlich auch mit einer irren Lebensgeschichte, ne? Ja. Ich meine, der hatte Bowies Handynummer, so. Der sagt dann, heute Abend spielt noch ein Kumpel von mir in Düsseldorf und der Kumpel ist halt einfach mal Bob Dylan, ne? Also das ist die Liga, in der Wolfgang Niedecken unterwegs, muss man sich auch immer mal kurz überlegen. Und der hatte erzählt, so, auch ohne, dass ich das unangenehm fand, weil mir manchmal auch so private Geschichten dann unangenehm sind, wenn ich die höre, weil ich dann selber so ein bisschen denke, das passt hier nicht hin, aber das war überhaupt nicht der Fall, weil er erzählte von seinem Schlaganfall und wie er aufgewacht ist, nach seinem Schlaganfall nicht mehr sprechen konnte. Und dann Hans Süper, die Kölner werden und Kölnerinnen werden wissen, wer es ist, das ist so ein Karnevalist, auch so ein, mit so einem Zurbelbach schön und so. Genau, und der gehörte lange zu so einer sehr legendären Karnevals-Kombo, die auf diesen ganzen Veranstaltungen aufgetreten ist, im Colonia-Duett. Und Hans Süper hat ihn angerufen und hat mit ihm auf Kölsch geredet. Ja. Und Kölsch konnte er sprechen. Und das war eine ganz kurze Anekdote, da ging es eigentlich auch so um Bezug zur Mundart und warum man irgendwie da, dass man so ein, irgendwas im Herzen da einfach verknüpft ist. Und so, das war so eine ganz, so ein kurzer, sehr intimer Moment. Ich fand es sehr schön und dass er das quasi da so geteilt hat, auch auf eine Art, die sich dann hinterher auch nicht blöd anfühlt, dass man denkt, oh, das kannst du aber nicht im Fernsehen zeigen oder so. Es war jetzt auch nicht so, oh, der arme Mann nach seinem Schlaganfall, oh, Bildzeitung, hast du nicht gesehen, sondern das war, da konnte eine sehr große Nähe entstehen und ist mit sehr vielen Künstlern und Künstlerinnen auch tatsächlich entstanden. Wir waren natürlich auch die ganze Zeit zusammen da und haben auch gemeinsam da gelebt, ne? Und morgens zusammen gefrühstückt und man hat sich einfach über die Tage, viele von denen kannte ich, natürlich je länger ich dabei war, kannte ich viele, weil die natürlich aus diesem ganzen Musikpreisumfeld waren, wo ich zum Teil moderiert habe oder da war. Und mir ist da sehr positiv und sehr wertschätzend immer begegnet worden. Und es gab immer so eine große Freude, wenn klar war, dass ich das Interview mache. Das habe ich immer sehr gebauchpinselt gefühlt. Weil eben dieser immer so ein anderer Fokus, der selten noch stattfindet, irgendwie auch im Radio, wo es irgendwie natürlich auch viel um, also du musst halt ins Autorenradio, damit es wirklich nochmal um Inhalte und um Musik und Auseinandersetzung damit geht. Und ich kann mir auch einfach gut vorstellen, dass du nicht Bock hast, 500 Mal zu sagen, was hast du denn bei diesem Song gefühlt, als du den geschrieben hast, denkst du dir auch irgendwas, Gott, hör dir die Scheiße einfach an, dann weißt du doch. Ja.
Bist du eigentlich mit der Musical-Sache jetzt komplett durch oder wird es eines Tages die Möglichkeit geben, dich dann nochmal wieder tanzend und singen auf der Bühne zu erleben?
Also Klaas und ich haben ja gemeinsam das Pietro Lombardi-Musical gemacht.
Ach, ja, nein, Entschuldigung.
Das ist kein Problem.
Das wusste ich ja
gar nicht. Im Rahmen der besten Show der Welt haben Klaas und ich das Pietro Lombardi-Musical gemacht. Klaas war offensichtlich Pietro, ich war Sarah. Und für solche Dinge bemühe ich das so gerne immer zurück. Und die große, wirklich ganz ehrliche Freude, die in mir aufkommt, wenn ich sowas einstudieren darf, wenn ich mir sogar im Zweifel mit ausdenken darf oder so, da steckt so viel Freude drin. Ich werde die Gelegenheit jedes Mal beim Schopfe packen. Ich meine, wir haben dieses Jahr 10 Jahre Duell um die Welt. Ich muss mal gucken, ob ich die überredet bekomme, auch für so eine kleine Revue oder so. Ja. Nein, aber sowas also das lasse ich nicht liegen.
Aber bei der Erfahrung, die du hast als Tänzerin, als Sängerin, Moderatorin, du hast es studiert, du hast so viel Showbiz-Erfahrung, du kennst dich gut mit Musik aus, was wir jetzt ja alle hier gelernt haben. Könntest du dir nicht vorstellen, bei so einem Musical als große Musical-Fanin auch mal hinter den Kulissen zu arbeiten? Nee. Also sprich vielleicht die Regie oder die Produktion zu übernehmen oder die als Choreografin oder?
Nee. Also als Choreografin bin ich schlichtweg, also für diese riesigen Musical bin ich schlichtweg nicht gut genug. Gibt es viel bessere als mich, viel, viel besser. Und bei diesen großen Produktionen überhaupt gar nicht. Das ist ja auch nur ein Reproduzieren von, ich kann mich sehr gut hinter verschiedensten Kulissen sehen und ich agiere auch hinter Kulissen, aber ich bin dann doch immer eher an der Stelle, an der irgendwas Neues entstehen kann. Da fühle ich mich wohler. Da habe ich irgendwie das Gefühl, da kann ich von dem, was ich vielleicht kann, hat da mehr Platz, als wenn ich versuche, ein wirklich sehr hohes Level an Qualität zu bewahren. Dafür bin ich nicht akribisch und ordentlich genug und macht nichts mit mir. Ich brauche das, dass das irgendwas in mir auslöst, was so eine große Freude und so eine große Energie mit sich bringt. Und das, ich kann das haben, wenn ich es einmal selber mitmachen darf und dann finde ich das auch cool und dann gehe ich wieder. Oder wenn etwas entsteht und ich kann das quasi im Aufbau entstehen lassen und dann reproduziere ich das auch gerne selber, wenn ich es selber mitproduziert habe. Aber nur so gucken, dass die Camilla das Bein bitte genauso hoch hält wie die Antonia. Und ich will diesen Job nicht schmälern, ne? Die Beine sind sehr hoch und die müssen da sehr oft hin. Und ich weiß nicht, ob ich mein Bein da gerade noch hinkriege. Aber nee, ich glaube, da wäre mein kreatives Herz wäre nicht befriedigt.
Das heißt, das nächste Mal hinter den Kulissen bzw. hinter dem Mikrofon hören wir dich im Podcast. Keine zwei Männer.
Ja.
Das geht schon regelmäßig weiter. Einmal
im Monat, wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wir sind nur einmal im Monat. Wir sind zwei sehr viel beschäftigte Frauen.
Ja.
Aber das versuchen wir zu halten.
Liebe Janine, ich danke dir vielmals für deine Einblicke in den Soundtrack deines Lebens.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen Dank fürs Durchstehen.
Du, das war Zeit vergingen wie im Flug.
Und liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wieder hören und zusammenkommen. Bis dahin, bleibt gesund, euer Jan Schwarzkamp.